29. Mai 19.14 Uhr und wir blicken schon wieder zurück auf das Geschehene der jüngeren Vergangenheit. Beziehungsweise hauptsächlich auf dein Geschehen oder deine Erlebnisse der letzten Tage. Ja. Du warst unterwegs mit Opa. Mhm. Magst du mal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist?
Ich war im Raum Düsseldorf, da meine Großtante, also die Schwester von meinem Opa, bei der Agentur für Arbeit angestellt ist und dort ein Event organisiert hat, was sich primär an Geflüchtete richtet, um Ausbildungsplätze zu vermitteln, und das Ganze im Rahmen eines Fußballturniers mit Rahmenprogramm. Und zu diesem Turnier wurde ich eingeladen, um eine Lesung mit Chaos auf Augenhöhe abzuhalten, und das habe ich natürlich gerne angenommen. Zum einen natürlich, weil ich die Idee des Events cool finde und ich gerne was vorlese oder erzähle. Zum anderen aber auch, weil ich dann mit meinem Opa sowieso mal praktisch in seine alte Heimat fahren konnte und mir da noch einiges anschauen konnte.
Genau. Ihr seid los am Freitag? Samstag?
Samstag
seid ihr los, Samstag, ne? Ja. Genau. Und seid dann wiedergekommen am gestrigen Dienstag.
Ja.
Habt also quasi... Ihr seid mit dem Hinspielergebnis von Fortuna Düsseldorf, mit dem 3:0-Sieg nach Düsseldorf gefahren und seid heimgekommen, und Fortuna ist trotzdem nicht aufgestiegen. Ja. Das müssen wir bei Gelegenheit auch nochmal klären. Aber jetzt soll es erstmal um deine Erlebnisse gehen. Das heißt, es war geplant für den Montag eine Veranstaltung und für den Samstag, Sonntag einfach so ein bisschen die Gefilde dort erkunden, glaube ich, ne? Ja. Aber zunächst einmal musstest du ja anreisen, was auf einem Freitag ja immer mit der einen oder anderen Problematik verbunden ist. Wie war es denn diesmal?
Ja, ich bin mit dem Regionalexpress gefahren von Warburg aus, und ich bin am Warburger Bahnhof angekommen. Opa hat mich praktisch da abgesetzt und ist dann mit dem Auto weitergefahren. Und ich stand schon am Bahnhof, also ich sehe überhaupt den Bahnhof, diesen Bahnhofsvorplatz in Warburg, und auf einen Blick sehe ich einen Junggesellenabschied und einen Kegelclub, die beide am Bahnsteig standen.
Okay.
Also das ist ja wirklich, wir haben beides ja schon auf unseren Reisen erlebt, Junggesellen oder Junggesellenabschiede und Kegelclubs, aber beides in einem einzigen Regionalexpress, das war ein Novum, das haben wir, glaube ich, noch nie erlebt.
Hm. Und wir haben es ja auch nicht erlebt, sondern du hast es
erlebt. Das habe ich alleine erlebt. Aber ich meine, Kegelclubs haben wir auch oft schon zusammen erlebt.
Aber ich meine, so das Zusammentreffen ist ja dann schon nochmal...
Ja, dann noch alleine. Das ist natürlich heftig. Und es war wirklich, wie man sich vorstellt, wie es bei uns auch mal war. Dieser Kegelclub stand so aus 10 bis 15 älteren Frauen, würde ich sagen, die auch alle möglichen Sachen dabei und... Ja.
Wurden Tupperboxen ausgepackt. Ja. War Eiersalat dabei?
Nee.
Kein
irgendwas
Eiersalat.
Knoblauchmäßiges.
Frikadellen, Knoblauch war dabei. Ja. Eier, aber irgendwas mit Eiern?
Keine Ahnung. Habe ich nicht darauf geachtet.
Wie sieht's aus mit, was ist denn noch so ein, was ich auch gut finde, oder was ich auch, was heißt gut? Möhrensticks finde ich auch immer gut.
Aber die sind ja geruchsneutral.
Die sind zumindest geruchsneutral, aber dann kommt halt wenigstens noch eine Geräuschkulisse, eine zusätzliche Ebene gibt das dem Ganzen.
Ich glaube, das hätte man gar nicht gehört.
Zwischen dem ganzen Stößchen.
Ja, genauso. Genauso auch in der Stimmlage und in der.
Ja. Es gab also auch Alkohol bei den Damen.
Ja.
Was gab's, Prosecco oder Sekt?
Was ist der Unterschied?
Letztendlich von der Flasche her wirst du keinen Unterschied festgestellt haben.
Sie waren halt angetrunken so mäßig, und dann zusätzlich halt noch ein Junggesellenabschied, und die beiden Gruppen haben sich halt auch vermischt. Also die haben sich getroffen in dem Zug.
Nein.
Und, ja. Naja.
Und die waren ungefähr ein Alter?
Nee.
Gruppenmäßig?
Nee. Die,
okay.
Ich würde sagen, die
der Kegelclub, der Kegelclub
war so um die 50.
40 Jahre älter.
Ja, ungefähr.
Okay. Ich ahne, was kommt, aber erzähl weiter.
Ja. Jedenfalls, wenn wir zusammen unterwegs sind und ich weiß, du bist jetzt da und im Zweifel kommen wir aus der Situation raus und du hilfst mir, dass wir da rauskommen, finde ich ja manchmal auch ganz lustig. So habe ich mich darüber
deswegen finde ich die Geschichte bisher sehr amüsant, weil ich mich sehr, sehr gut sowohl an Kegelclubs als auch an Junggesellenabschiede erinnere, wo du richtig Spaß hattest.
Ich finde das halt auch lustig, weil andere in der Regel davon genervter sind als ich, und dann genieße ich die ganze Szenerie manchmal auch ein bisschen. Und ich habe ja auch am Bahnhof in Warburg noch ein Reel aufgenommen, wo ich gesagt habe, was jetzt der Plan ist für Düsseldorf für die nächsten Tage. Und da habe ich das ja auch noch recht entspannt gesehen und habe gesagt, hier sind...
Stimmt,
Da weißt du, was soll schon passieren so. Ja, und dann ist halt in den Zug eingestiegen. Er war schon sehr voll. Das ist dieser Zug von Kassel nach Hamm, der eigentlich immer voll ist. Egal,
der
wie man
über Der über Hagen
fährt. Nee, der fährt jetzt nicht mehr über Hagen.
Fährt er gar nicht mehr über Hagen?
Nee, der hat das geändert. Aber er fährt halt von Kassel nach Hamm und der ist richtig, richtig, richtig voll, immer. Ja, mit dem bin ich dann praktisch gefahren und ich habe mich dann, das war wahrscheinlich schon ein Fehler, die ganzen Abteile waren schon voll, so, da konnte man sich nicht mehr hinsetzen. Das heißt, ich habe mich dann auf eine dieser, das ist ja so ein Doppeldecker, da hat man ja immer praktisch bei der Treppe sind so drei sich immer gegenüberliegende
Stufen.
So Sitzreihen, die praktisch
ja,
so,
ja.
So Klappen, parallel zum Fenster liegen.
Die
zum
Klappen nicht sogar?
Die sind nee, nicht zum Klappen, aber das sind die sonst immer zum Klappen.
Ja, manchmal gibt es die zum Klappen. Ja, ich weiß, was ihr meinst.
Da habe ich mich halt hingesetzt und das war ein Fehler, weil hätte man auch eigentlich sich denken können, die Abteile sind voll, das heißt, diese Kegelclubs haben ja gar keine andere Wahl, außer sich dann genau in das Abteil ja praktisch in diesen Raum zu begeben und dort
sich dort auch hinzustellen.
Hinzustellen, auf die Treppen zu setzen. Mhm. Also die saßen dann auf den Treppen, saßen auf den verbleibenden 5 Stühlen und standen in der Mitte.
Mhm.
Und das ist aber überhaupt, das sind schon sehr viele Menschen auf kleinem Raum, selbst wenn sie nicht.
Gut, es ist auch ein anderes Level an Nähe, als wir sonst versuchen, im Zug irgendwie sicherzustellen. Einfach nur, wenn es ein Zweiersitz ist und ich einfach im Gang sitze, dann ist das Problem ja schon zu 99% gelöst im Regelfall. Ja.
Und zu dem Zeitpunkt wollte ich schon aus dem Zug wieder rausgehen, ging dann aber nicht mehr.
Okay.
Weil ich wäre nicht mehr durchgekommen so schnell. Ja, das heißt, ich hatte auch meinen Laptop-Akku war leer, ich konnte keine Musik laufen lassen. Ich hatte eigentlich nichts so richtig. Und,
was ja aber auch bedeutet, und bitte nimm das nicht als Vorwurf, aber wir haben da ja schon sehr häufig drüber gesprochen, dass es schon auch manchmal ein Scheitern ist an einer Vorbereitung, die wir schon mehrfach abgestimmt haben, wo wir gesagt, darauf müssen wir achten, bevor wir losfahren.
Ja, hätte später dann auch nicht mehr geholfen. Aber
nein, später definitiv nicht mehr, aber ist das etwas, wo du sagst, ja, da ärgerst du dich im Nachhinein drüber, oder sagst du, das ist alles, das spielt für dich gar keine Rolle?
Klar nervt es mich, aber ich mache mir da selbst halt keine, also ich weiß einfach realistisch, weil ich ja weiß, was alles in meinem Kopf ist, dass ich nicht hätte besser machen können. Ich hätte nicht realistisch
daran denken können. Naja, aber wenn du jetzt eine Checkliste unten an der Tür gehabt hättest, die, an der hängt, Jason, du darfst das Haus nicht verlassen, bevor die Powerbank geladen ist, deine Kopfhörer in deiner Hosentasche sind, du Bargeld dabei hast, ein Handy-Aufladegerät, also so die Klassiker die immer ja wieder für Probleme sorgen. Ich meine, Jesse, wie oft haben wir abends irgendwie so, der ist immer noch nicht telefonisch erreichbar. Ja, du bist halt nur bis Kassel zurückgekommen, bist zu Donata, hast da dort geschlafen oder so, aber wir wussten von nichts.
Das ist nervig, aber ich weiß einfach realistisch selbst, ich kann daran aktuell nichts ändern. Diese Dinge haben keinen Platz in meinem Kopf und deswegen habe ich mich damit abgefunden.
Aber ich hatte dich auch unterbrochen. Mich hat das nur interessiert, weil natürlich jetzt das Problem nicht gelöst oder so, aber es hätte es vielleicht im ersten Schritt so ein bisschen gemindert oder hinausgezögert.
Ich brauche sowieso mal sowas wie so ein Noise Cancelling. Ich hatte mal, als ich auf einen Geburtstag eingeladen war, auch von einer Autistin, war es so, dass sie hat mir dann wir waren in so einem recht lauten italienischen Restaurant und ich war im Vorhinein schon, ich weiß echt nicht, wie lange ich bleiben kann. Und sie hat mir dann ihre Noise-Canceling-Kopfhörer gegeben. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Ich saß in so einem wirklich lauten Lokal, also wie ich auch gewusst hätte, okay, maximal 5 Minuten ohne Kopfhörer. Danach hätte ich rausgehen müssen so. Und ich konnte problemlos eine Stunde dort sitzen und alles wurde weggefiltert, außer das, was ich nicht hören wollte. Das war, sowas brauche ich auf jeden Fall mal demnächst.
Okay.
Ich muss mir noch sagen lassen, welche das waren, weil die waren richtig gut. Naja, sowas hätte ich da jedenfalls auch gebraucht. Denn dann ging es halt los, dass die sehr, sehr, sehr laut geschrien. Also sie haben ja nicht irgendwas geschrien, irgendwelche Laute, sondern sie haben miteinander geredet, aber in halt einer extrem hohen Lautstärke, weil sie ja durcheinander geredet haben und
alkoholisiert.
Und
ich kann es mir ungefähr vorstellen.
Man hat sich halt auch nicht mehr verstanden, wenn man in normaler Lautstärke spricht. Das heißt, es haben sich alle gegenseitig hochgeschaukelt, wie in so einer Art positiver Rückkopplung. Je lauter die anderen werden, desto lauter muss man selbst werden, desto lauter werden die anderen und das erreicht sehr schnell beunruhigende Höhen dann. Dann, wie gesagt, es wurde getrunken, es wurde extrem laut gelacht, also mit auch so eine ganz unangenehme Tonlage irgendwie, die sehr hochfrequent ist und irgendwie in den Kopf geht so. Leute wurden angerempelt und dann wurde so getan, als wäre das keine große Sache, nach dem Motto, man lacht darüber dann hinweg, dass Leute da angerempelt werden. In der Art des Rufens auch da wurde rumgespuckt und das war richtig rücksichtsloses Verhalten. In einer Bahn, ne? Also, das ging gar nicht so. Jedenfalls, ich saß dann halt mittendrin, hatte nicht wirklich eine Möglichkeit rauszukommen. Sich die Ohren zuhalten bringt auch nicht viel. Und dann habe ich praktisch eine Haltestelle, wo dann jemand ausgestiegen ist, habe ich genutzt, um mich hinter die Person praktisch zu stellen und dann mit der Person rauszukommen irgendwie. Mhm. Aber ich wusste jetzt auch, bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt hier in dem Ort aussteige. Das heißt, ich musste irgendwie irgendwo hin. Die Abteile sind zu voll. Wenn man da steht, ist man auch von allen Seiten umzingelt eigentlich. Das heißt, die einzig logische Variante, die ich ja schon mehrfach jetzt gewählt habe, die in der Regel auch funktioniert, war Toilette. Hm. Sich auf der Toilette einzusperren, funktioniert in der Regel. Weil klar, ab und zu klopft dann irgendwie wer. Dann kann man es ja manchmal so machen, dass man praktisch rausgeht und dann wieder reingeht. Fahrkarten zeigen kann auch passieren, aber in der Regel kann man sich problemlos eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde auf der Toilette einsperren, ohne dass was passiert. Das ist ein Erfahrungswert. Mhm. Und das habe ich auch oft gemacht, zum Beispiel in Zügen, so 2021, wenn die Maskenpflicht nicht eingehalten wurde in Massen, bin ich halt auf die Toilette gegangen. So. Und das habe ich jetzt hier halt auch gemacht, habe mich auf der Toilette eingesperrt eine Zeit lang. Und ich war auch richtig wütend dann. Also ich war am Anfang in der Situation selbst, ist man ja nicht in der Lage, wütend zu sein, weil dafür hat man keine Kraft, aber wenn, dann ist man einfach nur so am Ende irgendwie, aber wenn die Kraft dann wiederkommt, dann entlädt sich das halt zu richtiger Wut. Ich war richtig wütend darüber, dass die sich in der Öffentlichkeit so verhalten konnten, ohne dass was passiert, ohne dass irgendwer einschreitet, ohne dass sie sich über die Konsequenzen Gedanken machen müssen, als wäre dieser Planet würde ihnen gehören, diese Bahn würde ihnen gehören. Also raumeinnehmendes, aggressives Verhalten in der Öffentlichkeit. Und das dann aber auch noch in so einem zelebrierten Rahmen eigentlich, also die man hat ja gesehen, das war ja kein aggressives Verhalten in dem Sinne, dass sie irgendwie anderen schaden wollten oder ihre Überlegenheit demonstrieren wollen, wie man das ja auch manchmal in Zügen erlebt bei Personen. Aber das war eine ganz andere Form. Es war ja eigentlich, es sah alles positiv aus und es wurde gelacht und die hatten Spaß, aber wirkten trotzdem so bedrohlich gleichzeitig. Das war eine ganz verstörende Kombination eigentlich. Mhm. Ja, und das hat sich dann in richtige Wut verwandelt, weshalb ich dann ja auch entschieden habe, das zu teilen auf den sozialen Kanälen, was dort passiert ist, um vielleicht Menschen mal die Augen darüber zu öffnen und ihnen, den Menschen, die teilen, weil die wirkt, das sahen ja nicht aus, als wären das böse Menschen so. Das könnten wahrscheinlich viele Menschen so machen und deswegen dachte ich, wenn ich das teile, gibt man ihnen vielleicht die Chance, irgendwie besser zu werden, ihr Verhalten zu ändern. Das war die Intention des Ganzen. Dann habe ich das geteilt und dann bin ich halt an der Endhaltestelle dann, wo ich raus musste, aus der Toilette raus und ja, hab am Bahnhof dann eine kurze Pause gemacht und ja, dann war die Energie für den Tag war dann zwar weg, aber ich bin dann ja angekommen. Hm.
Du hast relativ häufig, wenn wir da vielleicht einfach mal anfangen, immer so ein bisschen die Situation, dass so gerne du auch reist, man nie hundertprozentig wissen kann, ob nach Ankunft noch Kraftreserven für den restlichen Tag da sind.
Das ist so ein bisschen.
Das ist eigentlich die bei aller Freude auf Reisen und bei allem Antrieb und bei aller, ich sag mal, Obsession fürs Reisen, ja, die ich bei dir feststelle. Ich meine, du reist ja auch zum Teil, wenn du nicht reisen müsstest, ja, um des Reisens wegen insgesamt. Und trotzdem ist es immer ein, oder ist es in dem Moment nur damit verbunden gewesen, weil du gesagt hast, ich muss dann und dann da und da ankommen. Hattest du ja eigentlich nicht die Situation. Also du hättest auch gegebenenfalls verschnaufen können irgendwo an einem Zwischenbahnhof, um zu sagen, ich nehme heute Abend den letzten Zug, der vielleicht dann leerer ist oder sowas. Wäre das eine Option gewesen oder?
Oft, also es gibt auch schon Fälle, in denen ich das gemacht habe. Das ist leider nicht immer die, oft führt das dann auch dazu, dass man sich irgendwie, dass man komplett die Kontrolle verliert, wenn man vom Plan abweicht und in einen ungeplanten Tagesablauf dann hineinstolpert, in dem noch sehr, sehr viel mehr Dinge passieren. Man steht plötzlich an einem Bahnhof und
Okay, und du weißt zu dem Zeitpunkt, wo du an dem Bahnhof stehst, noch nicht, wann konkret geht's hier jetzt wie wo weiter? Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen etwas, was dir eine gewisse Sicherheit schafft.
So, dann ist man an irgendeinem Ort und es gibt nur Plastikflaschen zu trinken und man kann 4-5 Stunden lang nichts trinken. Das ist sowas, was easy passieren kann, was schon passiert ist.
Das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Das vergessen wir ja immer wieder, weil es ja dann doch nicht wenige Menschen gibt, die immer mal nur mal sporadisch in den Podcast reinhören, aber dass du nicht aus Plastikflaschen trinkst, das meinst du sehr, sehr ernst.
Ja.
Also das ist nicht so, dass du sagst, naja, ich trinke halt in der Regel nicht aus Plastikflaschen, gut, wenn halt nichts anderes da ist, sondern bei dir heißt, ich trinke nicht aus Plastikflaschen, heißt, ich trinke nicht aus Plastikflaschen. Ja. Und das führte auf einer Klassenfahrt in Italien so weit, dass du, ich will nicht sagen fast verdurstet wärst, aber dass du einer zu hohen Dehydrierung sehr nahe warst, kann man das so sagen?
Ja, genau. auf Osteuropa-Tour ja auch ab und zu.
Na gut, da hast du mir ja mein Wasser gestohlen.
Ich hab dir noch nicht dein Wasser gestohlen.
Nein, du hast mir nicht mein Wasser gestohlen.
Du wolltest aber, mir mein Wasser stehlen.
Nee, ich wollte es nicht stehlen, ich wollte es haben. Ja. Ja, aber die Diskussion hatten wir schon ein Dutzend Mal. Da bin ich definitiv derjenige, der auf der moralisch und ethisch korrekten Seite steht.
Das kann man so nicht sagen.
Doch, das kann man definitiv so sagen. Ja. Aber okay, das waren. Lass uns zurück aber zu deinen Erlebnissen kommen. Was ich damit meine,
genau, es geht dann sehr schnell, dass wenn man praktisch denkt, okay, ich flüchte jetzt aus der Situation und mache es irgendwie besser, dass man in das nächste Problem hineinstolpert und sich dann sehr, sehr viele Probleme plötzlich aufhäufen und man hat keinen Plan und keine Kontrolle mehr über die Lage. Deswegen ist das schon eine Lösung, die nicht so schön ist, auch wenn es sehr, sehr, sehr häufig passiert ist. Also allein letzte Woche schon wieder bin ich irgendwo ausgestiegen, in Gießen auf dem Rückweg von Frankfurt und mit der tatsächlichen Option, dass ich gar nicht mehr nach Hause komme, weil der Zug zu voll war, beziehungsweise ich bin in den falschen Teil gestiegen, um mir meinen Platz zu sichern und dann wurde der geteilt und ich habe gemerkt, ich muss in den anderen Teil, aber der andere Teil war natürlich dann schon randvoll. Also bin ich da ausgestiegen, habe halt geguckt, wie ich noch irgendwie nach Hause komme. So, sowas passiert sehr häufig, aber man sollte es nicht drauf ankommen lassen.
Was mir da immer wieder einfällt und ich glaube, wir haben da, ich weiß gar nicht, ob wir da im Nachgang mal so drüber gesprochen haben, aber kannst du dich an die letzte Urlaubsreise erinnern, wo wir mit dem, wo die Family nach Bulgarien geflogen ist und wo wir dann gesagt haben, okay, weil du nicht fliegst, dann fahren wir mit dem Zug quasi hin. Das haben wir ja jetzt das ein oder andere Mal gemacht. Und wir haben ja dann auch eine relativ enge Taktung meistens, ne? Also wir rammeln dann so 3-4 Tage vorher los, bevor die anderen fliegen und müssen dann ja aber eigentlich auch innerhalb von 3-4 Tagen im Idealfall dann auch da sein, damit wir den Urlaub mit allen optimal genießen können. Und jetzt erfordert so eine Zugreise bis an die bulgarische Ostküste ja auch den einen oder anderen Umstieg. Und ich erinnere mich, wie wir sehr früh schon auf der Hinreise, glaube ich, vor 2 Jahren in Wien in die Situation kamen, dass der Zug so voll war, dass du nicht einsteigen wolltest oder beziehungsweise nicht eingestiegen bist. Und ich bin dann eingestiegen und es war wirklich, ich glaube, wir waren noch nie in so einem vollen Zug zu dem Zeitpunkt. Der Schaffner oder der Zugführer war ja auch schon dabei, Leuten zu sagen, sie müssten eigentlich wieder aussteigen insgesamt. Und du standst draußen, wo ich dann wusste, jetzt könnte es schwierig werden, dass er überhaupt reinkommt, selbst wenn er will, weil die, wie gesagt, am Aussortieren waren eigentlich insgesamt. Und ich habe im Nachgang mich sehr, sehr häufig mit der Frage beschäftigt, ob ich damals richtig entschieden habe, dass ich trotzdem drinnen sitzen bleibe oder ob das eigentlich etwas war, wo ich dich so sehr dann quasi unter einen Druck gesetzt habe, dass du dich etwas aussetzen musstest, was eigentlich nicht zumutbar
ist. Das kann eigentlich nicht passieren. Wer was nicht zumutbar ist, mache ich nicht. Dann hätte ich dich fahren lassen und wäre in Wien geblieben.
Okay, also es ist nicht so, oder anders gesagt, wenn ich früher gesehen hätte, das macht dir Schwierigkeiten, könntest du ja eigentlich auch den Anspruch haben, vielleicht müsste ich ihn sogar an mich selbst haben, dass ich dann sage, nee, ich gehe jetzt raus, wir finden irgendeine andere Lösung, da noch hinzukommen. Ja. Hätte in dem Fall halt bedeutet, 24 Stunden später fahren, im Normalfall, oder die Gesamtroute ändern und morgens fahren, weil das wäre der Zug gewesen, der von Wien durchgefahren wäre bis nach Budapest. Und hätte dann unsere Anschlusstickets eigentlich versaut, die wir zum Teil hätten. Das heißt, wir hätten dann neue kaufen müssen. Wäre also ein finanzieller Schaden gewesen. Aber unabhängig davon, das ist halt etwas, was mich im Kopf schon häufig dann immer wieder beschäftigt, wo ich sage, hätte ich da vielleicht doch einen Schritt raustreten müssen.
Naja, wenn du, also angenommen, zum Glück dadurch, dass ja die Menschen praktisch rausgezwungen haben, konnte man ja rein und hat am Ende ja sogar so ein 6er Abteil, in dem man sich ausbreiten konnte. Also das Problem war ja gar nicht so sehr, dass ich meine, du hattest ja auch einen Sitzplatz, also man hatte ja Platz. Das Problem war ja nur das Reinkommen. So, wenn die jetzt keine Leute rausgeschmissen hätten, wäre ich nicht reingekommen und dann entweder wärst du halt nach Budapest gefahren und ich wäre in Wien.
Gut, wir waren ja längst in der Situation, dass selbst wenn ich entschieden hätte rauszugehen, ich ja gar nicht so schnell rausgekommen wäre. Weißt du, ich konnte dich ja immer nur durchs Fenster beobachten und habe dich dann versucht telefonisch zu erreichen und dann war dein Akku noch leer. Das heißt, ich konnte noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise mit dir kommunizieren oder sprechen oder sonstiges. Das war schon etwas, wo ich gedacht habe, du landest jetzt morgen früh in Budapest und dein Sohn steht vielleicht hier nachts in Wien.
Ja, ich meine, ich hätte in Wien irgendeinen Ort gesucht, wo ich mein Handy laden kann und dann hätten wir irgendwie geklärt, wo ich übernachten kann dort. Also, klar, wäre blöd gewesen, aber ist dann halt so. Auf jeden Fall hätte ich auch...
Dann wärst du wieder in Wien das Hotel gegangen, wo letztes Mal noch der Alkohol drin stand. Weißt du das noch?
Das war Budapest danach.
War das Budapest danach?
Wir sind in der Nacht noch in Budapest angekommen. Und sind
Oh, das war Hotel Budapest, gegangen. Genau. Ja. Genau, wo wir morgens angekommen oder sehr, sehr spät... Nee, morgens mitten angekommen.
Ja.
Oder mitten in der Nacht.
4 oder so, ja.
Ja, und sind wir dann schon zum Hotel
direkt? Wir sind dann in das Hotel gegangen.
Genau, und da im Zimmer, und dann ging es aber um 19:30 oder so schon weiter, ne?
Ja, nachdem ich schon war.
Ja, wir hätten eigentlich gar kein Hotel nehmen müssen, ne, im Normalfall, für die 3 Stunden. Du wolltest
aber.
Ja, ich wollte nochmal eine ordentliche Dusche nehmen, ja, und alles. Aber jetzt sind wir völlig vom eigentlichen Thema abgewichen. Tut mir leid, wollte das auch jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber das fiel mir in dem Kontext halt ein. Ja. Darf ich ganz provokativ fragen, weil ich es auch in den Instagram-Kommentaren gesehen habe und ich finde, es ist eine durchaus berechtigte Frage. Inwiefern lässt sich denn dein Anspruch an eine solidare Gemeinschaft damit verbinden, dass du eine Toilette blockierst?
Ich fand die Kommentare auch teilweise recht interessant, weil mich viele für eine vermeintliche Wahl kritisiert haben, die ich nie hatte. Also mir zeigen die Kommentare nochmal, wie aus dem Lehrbuch eigentlich, was das Problem an unsichtbaren Behinderungen sein kann. Da ja diese Kritik, das ist die Kritik, die du angesprochen hast, ich würde Toiletten blockieren, da war das ganze Spektrum dabei, da waren dabei die offensichtlichen Nazis, die dann über den Antifa-Pulli oder sonst was geschrieben haben. Aber da waren auch Stimmen also eigentlich linke Stimmen dabei, teilweise sogar Stimmen aus der autistischen Community oder andere behinderte Menschen, die dafür kritisiert haben. Und das hat mich dann doch sehr schockiert, was für ein Ableismus teilweise in diesen Kommentaren aus der autistischen Community selbst war. Denn ich hatte offensichtlich in diesem Fall keine andere Wahl, ja. Also das weitere Mitfahren war auf andere Art und Weise nicht möglich, ne? Es war nicht so, dass ich das.
Gut, aber es könnte ja jeder jetzt erstmal entgegen, du stellst deine persönlichen Reisewünsche und du kannst halt nicht reisen, musst du nächsten Tag reisen.
Ja, das ist ja auch das, was Menschen geschrieben haben, unironisch, dass sie meinten, ja,
ich meine, das auch unironisch. Ich
solche Situationen nicht bringen. Aber
jetzt keine wichtigen Termine, nix?
Das sind doppelte Standards, die erhoben werden. Das sind doppelte Standards, weil man ja praktisch mich verantwortlich macht für eine Wahl, die ich eigentlich nicht hatte. Man wirft mir praktisch vor, ich wäre egoistisch gewesen, weil man es mir vielleicht auch zutraut. Man traut das Autistin ja irgendwie zu, dass ihnen andere egal sind. Deswegen passt das vielleicht auch irgendwie. Deswegen wirft man mir vor, egoistisch gewesen zu sein, weil man mir die Verantwortung dann dafür in die Schuhe schiebt, dass zum Beispiel Menschen oder auch andere behinderte Menschen nicht auf die Toilette können. Wen man über komplett ausspart, wenn man gar keine Verantwortung zuschiebt, sind die Menschen, die völlig ohne Not, einfach aus ihrer eigenen Ignoranz, für ihren persönlichen Spaß, sich rücksichtslos verhalten, die sofort die Wahl hätten, ein bisschen runterzufahren, auf andere Weise Spaß zu
haben. Aber ist das nicht bei fast jedem Problem grundsätzlich erstmal so?
Was meinst du?
Also, dass wenn wir das, du wirst kritisiert für etwas, ja, was dann einen anderen, ja, Auslöser hat insgesamt.
Ja,
ist es nicht, ja, nicht nur in deinem Leben, also in deinem Leben auch sicherlich, da kommen wir gleich nochmal separat zu, aber ist das nicht grundsätzlich etwas, dass wir sehr, sehr selten Kritik beim tatsächlichen Verursacher adressieren?
Das ist der Punkt.
Ist das nicht etwas, was wir insgesamt, ich will nicht sagen verlernt haben, ich weiß nicht, ob wir sie jemals richtig konnten oder so, aber das ist so ganz, ganz häufig so. Ich meine, momentan alles prügelt auf die Ampel ein oder so, ja, als wären alle unsere jetzigen Probleme, der Digitalisierungsstau seit 30 Jahren, was weiß ich nicht alles, ein Problem der aktuellen Regierung insgesamt.
Das ist ja der Punkt. Das sind völlig willkürliche Standards. Diese Menschen, die sich dort, also es ist ja nicht nur so, dass die ein Fall praktisch, in dem ein Verhalten, was eigentlich ein Problem ist, normalisiert ist. Die Menschen haben sich ja sogar nach den neurotypischen Standards falsch verhalten. Also es ist ja eine völlig anerkannte, eigentlich unter allen anerkannte Benimmregel, dass man in der Öffentlichkeit nicht spuckt, dass man in der Öffentlichkeit sowas nicht macht. Hm. Also selbst nach ihren eigenen Standards haben sie sich offensichtlich falsch verhalten. Aber selbst ihre eigenen Standards wenden neurotypische Menschen so inkonsequent an, dass es einfach nur noch pure Willkür ist. Wenn diese Menschen sich rücksichtslos verhalten, ist das nicht egoistisch, sondern das ist einfach so in der Öffentlichkeit. Damit muss man leben, wenn man damit nicht leben kann, darf man nicht reisen. So, wenn ich jetzt dann praktisch auf die Toilette gehe, dann ist das nicht einfach so, sondern dann ist es meine Schuld, dann bin ich egoistisch. Das sind doppelte Standards, ja, an mich, also an neurotypische Menschen, an autistische Menschen werden unterschiedliche Standards gesetzt. Die Standards werden inkonsequent angewandt und doppelte Standards sind ganz oft ein Hinweis darauf, dass man es mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu tun hat. Das kennt man zum Beispiel aus dem 3D-Test in Bezug auf Antisemitismus, dass wenn man doppelte Standards misst, dass das häufig ein Zeichen für Antisemitismus ist. Und in dem Fall sind doppelte Standards ganz klar ein Zeichen für Ableismus.
Das mit dem 3D-Test bitte kurz erklären?
Es gibt den sogenannten 3D-Test, um herauszufinden, ob eine Aussage antisemitisch ist oder ob sie es nicht ist. Mhm. Und die 3Ds sind Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards. Das heißt, wenn ein Beispiel sich zum Beispiel, also es ist so ein häufig benanntes Beispiel, dass Aktionen, die zum Beispiel von Israel ausgehen, anders behandelt wird, als wenn dieselbe Aktion von einem anderen Staat ausgeht. Mhm. Und die Reaktion ist eine ganz unterschiedliche. Dann sind das doppelte Standards, sondern ist das nicht immer, aber häufig ein Zeichen dafür, dass dahinter gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit steckt, weil wieso sonst sollte man diese Standards so inkonsequent anwenden? Mhm. Und das ist eben, kann eigentlich jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sein. Und in dem Fall ist es Ableismus. An mich wird ein anderer Standard angesetzt als an die Menschen, die sich dort im Zug so verhalten. Und das, was praktisch normal ist, obwohl es Menschen verletzt, und das, was egoistisch und geächtet ist, weil es Menschen verletzt, weil es Menschen davon abhält, auf Toilette zu gehen, das entspricht einfach so willkürlich den Normen der neurotypischen Mehrheitsgesellschaft. Und die neurotypische Mehrheitsgesellschaft stellt aggressiv den Anspruch, dass andere das übernehmen, dass man sich dem zu fügen hat. Mhm. Und wenn man sich dem nicht zu fügen hat, ist man egoistisch. Und da mache ich nicht mit. Ich habe diesen Standards niemals zugestimmt. Sie entbehren jeglicher Logik. Ich fühle mich daran nicht gebunden. Mir bedeutet das nichts. Mir geht dieser Vorwurf, ich sei egoistisch, überhaupt nicht nahe in dem Fall. Weil es die Argumentation ist wirklich null und nichtig.
Mhm. Ich finde, das ist ein, also wir sollten da auf jeden Fall bei dem Thema Egoismus gleich dranbleiben, weil das ja wirklich ein sehr, sehr intensives Thema über viele, viele Jahre ist, beziehungsweise ich das bestätigen kann insgesamt, weil es ja auch etwas ist, was man sehr, sehr häufig mitgeteilt bekommt, wenn es so ein je nachdem, wie man zu dir in Kontakt tritt. Also man muss ja auch immer berücksichtigen, wir wissen ja überhaupt nicht, was der Kommentarschreiber, welchen Kontext kennt der. Ja. Kennt der deine Geschichte? Weiß der, dass du Autist bist? Das wissen wir alles gar nicht in dem Moment. Man sollte davon ausgehen, okay, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber dass er den Gesamtkontext kennt und dass es dann in 2024 schon so weit ist, dass ihm bewusst ist, was das Autismus-Spektrum insgesamt bedeutet, wie vielfältig das sein kann und was dann diese Situation konkret wirklich für dich bedeutet. Da sind wir ja noch Lichtjahre von entfernt, dass das in der Gesellschaft in einer breiten Masse irgendwie bekannt ist und sie dann auch noch bereit ist, dementsprechend solidarisch sich zu verhalten. Also ich will da jetzt nicht dir die Hoffnung rauben oder so, aber überraschend tut mich das jetzt nicht.
Nee, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne? Also natürlich muss man sich die Frage stellen, ist es Unwissenheit oder ist es Ableismus? Nur weil mich
das. Lass uns da doch vielleicht nochmal ganz kurz, definier mal Ableismus.
Schwierig zu definieren, aber.
Dann für dich persönlich.
Ich denke, es ist eine Diskriminierungsform, die sich gegen behinderte Menschen richtet. Weil diese Definition, wie gesagt, nicht unumstritten ist. Es gibt ja auch noch andere Begriffe außer Ableismus, die praktisch sich überschneiden, die teilweise synonym verwendet werden, aber. Grundsätzlich ist es eine Diskriminierungsform, analog wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus gegen behinderte Menschen.
Okay. Gut.
Ja, und der einzige Grund, ich habe ja ganz punktuell, also die meisten Kommentare habe ich entweder gelöscht oder ignoriert oder gemeldet, ganz punktuell habe ich bei bestimmten Kommentaren, wo mich Formulierungen interessiert haben, ja Diskussionen angefangen, beziehungsweise habe geantwortet, auch einzig und allein mit dem Zweck herauszufinden, ist es Unwissenheit oder ist es Ableismus. Und ich habe beides erlebt, definitiv, aber es gab ja Fälle, wo ich mir tatsächlich mal die Mühe gemacht habe, einfach um das herauszufinden, das Ganze zu erklären und zu begründen, das erzählt habe, was ich jetzt gerade erzählt habe und praktisch die gesamte Argumentationskette aufgebaut habe. Und was ich wirklich teilweise sehe, einfach der Hass auf alles, was irgendwie anders ist, verhindert bei manchen Menschen die einfachsten logischen Gedankenschritte, wie etwa den, dass es Schuld dieser brüllenden Horde ist, dass du nicht auf Toilette gehen kannst und nicht meine. Das ist wirklich ein Gedankenschritt, der sollte niemanden überfordern. Mhm. Aber Menschen sind zu diesem Gedankenschritt nicht in der Lage, weil sie das auf mich projizieren.
Mhm. Okay.
Und ja, die Tatsache, dass ich für Dinge zur Verantwortung gezogen werde, wo ich gar keine Wahl hatte, wo ich eigentlich selbst mehr oder weniger in Getriebener der Situation bin, das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Existenz.
Mhm.
Also Aber da zeigt sich, finde ich, die größte neurotypische Marotte überhaupt, Inkonsequenz, selbst bei den eigenen Standards. Die eigenen Standards sind schon Quatsch, aber selbst die werden inkonsequent angewandt. Alles wird inkonsequent angewandt.
Spannende These.
Ja.
Lass uns nochmal zum egoistischen Jason kommen.
Was gibt es dazu noch zu sagen?
Wann hast du das erste Mal so gespiegelt bekommen oder was heißt, es ist ja dann kein Spiegeln, sondern wann hast du das erste Mal mitgeteilt bekommen oder musstest du dich des Vorwurfs erwehren, dass du egoistisch bist?
Kindergarten.
Kannst du die Situation dich noch irgendwie erinnern oder so?
Ich weiß
oder?
Gar nicht, wer ist die erste von?
Ja, muss ja nicht die erste sein, kann ja auch irgendeine von denen sein.
Ich weiß noch, es gab im Kindergarten, gab es so Lego Bauteile von denen und ein besonderes Lego Bauteil war so ein Seil, das praktisch an beiden Enden hat es einen Stein, mit dem man es praktisch aufsetzen konnte und
ein dazwischen weißes.
War ein weißes Seil.
Ich erinnere mich.
In Grün gab es das auch.
Ja.
Das wollte ich halt, das brauchte ich, um die Sachen zu bauen, die ich bauen wollte. Und als das dann herausgefunden wurde, dass ich das brauche, haben halt viele es absichtlich auch genommen, damit ich es halt nicht bekommen kann. Und ich habe halt meinen Anspruch auf dieses Ding dann begründet, vorgetragen. Und das, da wurde mir Egoismus aber vorgeworfen. Weil ich ja praktisch für mich herausnehmen würde, dass ich das reserviere.
Ja. Na, es tut mir total leid, dass ich jetzt gelacht habe, aber das sind ja schon so Momente, wenn ich dich nicht jetzt schon ein Weilchen kennen würde, so, ne? Und man sitzt hier einfach mit einem 18-jährigen jungen Mann, der ihm erzählt, wie er im Kindergarten erstmal argumentativ unterlegt hat, warum er das Seil mit den beiden Lego-Steinen braucht. Das ist ähnlich wahrscheinlich wie das mit den Verkehrszeichen auf dem Teppich, stelle ich
auch
mir das
vor. Ein
gutes
Beispiel, ja.
Wo du darum gebeten hast, auf dem Straßenverkehrsteppich doch auch bitte die Beschilderung einzuhalten, die du aufgestellt hast.
Das ist halt der Punkt. Meine Position wurde ja praktisch...
Entschuldigung, es ist immer etwas, was so im Rücklicht... Ich finde das einfach total schön, weil ich leider ja nicht jeweils dabei bin, sondern es immer nur aus der Erzählung entweder von deinen Erzieherinnen kenne. Oder auch einmal von der Dame damals, die dich im Kindergarten begleitet hat.
Ja.
Das war ja das Schilderbeispiel war ja eins, ist ja quasi eins aus deinem Diagnosegespräch.
Das ist bis heute, ist es eigentlich im Prinzip immer noch so. Das ist ein gutes Beispiel, das Schilderbeispiel. Mir wurde Egoismus vorgeworfen, weil Leute anscheinend gedacht haben oder sich eingeredet haben, ich würde mich für besser halten, ich würde den Anspruch erheben, dass das meine sind, ohne jeglichen Grund, weil ich einfach den Anspruch darauf habe, weil es mir egal ist, wie das bei den anderen ist. Aber so war es ja nicht. Ich habe meinen Anspruch daraus ja aus objektiven Tatsachen hergeleitet.
Naja,
ich
aber die,
einfach dahergekommen
aber die Erwartungshaltung an irgendwie an 3- oder 4-Jährige, dass es ja wohl nur logisch ist, dass sie sich hier auf dem Kinderspielstraßenteppich gefälligst an die Beschilderung, also an die Verkehrszeichen halten zu müssen, die sie ja alle gar nicht kennen.
Ja, aber wie gesagt, sie kennen sie nicht, aber ich habe ja versucht, sie zu erklären. Steht buchstäblich groß Stopp. Ja, wie kann man bitte das nicht erkennen?
Ja, aber die
konnten kann ich mir nicht erzählen, dass sie nicht wissen, was ein Stoppschild bedeutet. Da steht Stopp drauf.
Ja, aber die konnten doch noch gar nicht lesen, Daisy.
Stopp können sie wohl lesen.
Nein, aber doch nicht im Kindergarten.
Kannst du Stopp schon lesen.
Ja gut, es mag jetzt im Einzelnen sein, die wissen meistens, dann vielleicht, was ein Stoppschild ist, weil sie schon 20.000 Mal gezeigt bekommen haben, da steht Stopp. Ob sie es dann lesen können, das ist nochmal wieder ein anderes Beispiel. Aber da warst du halt, du hast dir halt solche Sachen ja sehr, sehr früh eingeprägt einfach insgesamt, diese ganzen Schilder und Gedöns.
Ja. Wie gesagt, es ist ja auch kein Problem, wenn man das nicht lesen kann, aber ich hab's ja dann erklärt so.
Ich wollte, was ich damit nur aufzeigen wollte, dass es ja schon auch so ist, dass ja... Menschen haben zum Teil nicht den notwendigen Kontext, um zu beurteilen zu können, was dich in so eine Toilettensituation oder was das für dich bedeutet. Aber es gilt ja auch manchmal umgekehrt.
Wieso?
Die können das ja auch nicht immer beurteilen, den Kontext. Oder du kannst nicht immer den Kontext beurteilen.
Wieso kann ich den nicht beurteilen?
Also du konntest zum Beispiel den Kontext nicht beurteilen, dass Kindergartenkinder noch nicht in der Lage sind, Verkehrsschilder sich einzuprägen.
Weil das nicht die Ursache war.
Es geht gar nicht um Ursache.
Das Verhalten, aber nein, aber das hat damit nichts zu tun. Also ihr Verhalten war nicht daran begründet, dass sie nicht in der Lage waren, die Verkehrsschilder zu entziffern. Das war von ihrer Seite aus, war das der Egoismus, mich daran hindern zu wollen. Ich konnte die Situation schon sehr gut einschätzen.
Gut, das, ich finde, in dem Fall sind die Kindergartenkinder im Vergleich zu saufenden, gröhlenden Erwachsenen im Zug auch ein schlechtes Vergleichsbeispiel.
Das Problem ist, dass sie sich anscheinend nicht besonders weiterentwickelt haben seit dem Kindergarten. Es ist dasselbe Muster. Da ist keinerlei Reflexion oder Fortschritt erkennbar.
Ja, aber ich erwarte halt auch weniger Reflexion von einem Kindergartenkind wie von jemandem.
Ja, eben, man sollte erwarten, dass sich das verändert mit der Zeit, aber das war ist ja offensichtlich nicht der Fall bei einigen. Naja.
Okay.
Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass ich mit einer Überdosis von Egoismus ausgestattet bin.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Ich habe eher zu wenig manchmal.
Das würde ich absolut zu 100% so unterschreiben. Ich kann aber halt auch immer in Teilen nachvollziehen, dass Menschen mit fehlendem Kontext oder auch mit einem sehr fokussierten Blick nur auf dich und nicht auf das Gesamtpaket drumherum insgesamt, schon auch mal auf die Idee kommen können, dass du sehr egoistisch handelst. Dass du ein Egoist bist, wer dich kennt. Und ich sage mal, das gilt für jeden, der dich aus einem Gespräch heraus kennt oder der den Podcast lange genug hört oder der dich aus persönlichen Treffen kennt oder so. Der weiß, dass das völliger Humbug ist. Aber ich kann nachvollziehen, wie sowas entstehen kann. Das würde ich damit eigentlich sagen.
Ja, nachvollziehbar ist das leicht, aber man sollte sich halt auch dann, wenn man keinen kennt, der Situation hat, ein bisschen in Zurückhaltung üben.
Ja. Ja. Ja, aber beim Thema Zurückhaltung musst du schon halt auch unterscheiden, dass es schon für die Leute auch schwerer ist insgesamt. Also bei mir ist das, wenn sie mich dann sehen, sagen sie, oh, was ein toller Typ, so, ne? Und dann ist das von vornherein das Feld bereitet und es kann eigentlich nichts passieren. Und du wirkst halt dann sehr, sehr schnell mit deinen Forderungen, die ja immer oder sehr, sehr häufig so wirken, als würden sie einen Hintergrund haben, der dich persönlich in irgendeiner Art und Weise bereichert. Aber dem ist ja gar nicht so. Sondern all deine Regeln zielen ja immer aufs Gemeinwohl ab.
Ja.
Also mir würde jetzt keine Regel einfallen. Klar gibt es so welche, dass ich dir nicht ins Gesicht lecken darf oder irgendwie sowas.
Ja.
Ja, aber das sind jetzt dann auch...
Alles, was über das Normalmaß hinausgeht, ist in der Regel uneigennützig, das stimmt.
Ja, das wollte ich damit mal einordnen insgesamt. Fand aber das Thema Egoist spannend, auch dass du es selber ja von dir aus eigentlich nochmal so wieder als wiederkehrenden Vorwurf auf den Tisch gebracht hast, weil ich es, wie gesagt, schon das ein oder andere Mal gehört hatte.
Ja, das hört man häufig.
Ja, dann bist du irgendwann angekommen und warst aber wahrscheinlich dann völlig platt und kaputt.
Ja.
Wo bist du an Düsseldorf angekommen?
Solingen.
Solingen, in meinem Geburtsort.
Ja.
Sogar direkt, ich glaube, das ist sogar Solingen-Ohlix, ne?
Der heißt jetzt Hauptbahnhof,
ja. Aber das ist, Ohlix, ja. Ja, kannst du, wenn du da hinfährst, wenn es das Krankenhaus noch gibt, kannst du meinen Geburtsort besuchen. Ja, waren wir auch noch nicht zusammen. Doch, wir waren zusammen im Stadion von Union Solingen, im Alten. Sind wir mal morgens zum... Das war schön.
Das
weißt
war
du
geil,
das noch?
Ich erinnere mich noch.
Da sind wir
du zum, wolltest erst nicht, ich musste
ich
dich aus
wollte
dem Bett
ziehen. Es, du musst mich aus dem Bett schmeißen. Ja. Wo sind wir denn den Abend zuvor hergekommen?
Oh,
Düsseldorf 2. Ne? oder sowas?
Hatten wir nicht eine Lesung?
Oder Lesung?
Jedenfalls, auf jeden Fall war es.
Jedenfalls hast du den Wecker gestellt auf irgendwie 3:30, weil wir... In den alten, verwitterten,
kurz bevor gebaut wird.
Wie heißt es denn? Helmut-Löns-Stadion. Und das war dann richtig cool.
Das war richtig
Erst habe ich richtig gekotzt, aber dann war es richtig, richtig cool. Ja, das war echt schön. Das war überhaupt ein schöner Tag insgesamt. Ja. Ja, da bist du dann angekommen und wie ging es dann weiter?
An dem Tag selbst haben wir dann nicht mehr viel gemacht, beziehungsweise ich habe mich... Wir sind dann zu Niki, meiner Großtante, nach Hause gefahren und ich habe dort halt noch ein bisschen gearbeitet. Und am nächsten Tag, beziehungsweise haben wir an dem Abend dann noch beschlossen, dass es am nächsten Tag ins Neandertal-Museum geht, weil das Neandertal, wo damals die ersten Fundstücke praktisch der Neandertaler gefunden wurden, das ist ja direkt in der Nähe dort, eine Viertelstunde und ich war noch nie dort. Ich war noch nie im Neandertal-Museum, um mir die ganzen Knochen und Ausgrabungen mal anzugucken und da wollte ich natürlich unbedingt hin. Und dann sind wir am nächsten Morgen ins Neandertal-Museum gefahren.
Okay, erzähl mal ein bisschen davon. Wie war es da so?
Sehr, sehr, sehr cool, weil was mir so ein bisschen klar geworden ist, ich meine, heute sind wir ja eine menschliche Art, eine einzige menschliche Art und keine Rassen. Also ne, eine Art, keine Rassen so. Und das ist für uns ganz selbstverständlich, dass das so ist, dass es eine Menschenart gibt, so. Aber es ist eigentlich die Ausnahme. Bis vor ungefähr 30.000 Jahren, und das ist nicht viel, wenn man sich mal überlegt, dass überhaupt praktisch menschenähnliche Lebewesen über 2 Millionen Jahre alt sind. Also bis vor 30.000 Jahren existierten immer mehrere menschliche Arten gleichzeitig. Also das grundsätzliche System ist ja, wir heißen Homo sapiens, und die Sapiens ist praktisch die Art und Homo ist die Gattung. Und heute setzen wir Homo sapiens mit Mensch gleich, weil es nur noch eine einzige Art der Gattung Homo, also Mensch, gibt. Homo heißt Mensch und Homo sapiens, also wir, sind die einzige menschliche Art, die überlebt haben, hat. Aber wie gesagt, bis vor 30.000 Jahren existierten immer mehrere menschliche Arten der Gattung Homo gleichzeitig. Und existierten nebeneinander, existierten zusammen. Und einer davon war eben Homo neanderthalensis, also die Neandertaler. Das waren auch, viele stellen die sich ja irgendwie als Affen ähnlich vor, so ganz primitiv und rudimentär. Aber das waren Menschen. Das waren genauso Menschen wie wir. Werkzeuge, Feuer, Kommunikation. Sie hatten einen Totenkult. Sie haben Angehörige gepflegt. Sie hatten eventuell sogar Seefahrt. Sie waren etwas größer und muskulöser als wir und besser an das kalte Klima angepasst. Und sie hatten ein ähnlich großes oder sogar größer, also ein mindestens genauso großes Gehirn wie wir. Es waren vollwertige Menschen, aber es war eine andere Art von Mensch. Und ich finde die Gedanken faszinierend, weil wir das verdrängt haben. Wir haben heute irgendwie so einen gedanklichen, ganz breiten Graben zwischen uns und die Tiere irgendwie gezogen. Und dadurch haben wir fast vergessen.
Ja, oder zumindest eine evolutionäre Entwicklung, die auf unserer Ebene eigentlich nicht unbedingt weitere Menschengattungen, Menschenarten zulässt.
Ja, eben. Das passt irgendwie nicht in unser Verständnis. Wir sind ja irgendwie die Krone der Schöpfung und wir sind keine Tierart. Wir betrachten uns nicht als Art. Es gibt ja diese riesige Systematik, wo praktisch jede Art ihren Platz hat und in verschiedene Gattungen, Familien, Ordnungen eingestuft sind. Und wir sind nur eine Art in diesen vielen Milliarden Arten. Aber wir sehen uns ja nicht als eine Tierart, sondern wir sind die Menschen, wir sind da, wir stehen über dem Ganzen irgendwie gedanklich. Und das ist halt auch, ich denke, ein Grund ist eben, dass wir die einzige noch verbliebene Art der Gattung Homo sind. Und wenn es da noch mehrere neben uns gäbe, beziehungsweise dich klarzumachen, dass es da mal mehrere gab, hilft vielleicht auch ganz gut, um sich dem eigenen Platz ein bisschen bewusst zu werden. Deswegen war es sehr spannend. Und es ging auch viel um die menschliche Geschichte und was praktisch die Entwicklung der Menschheit für das heute bedeutet. Also es gibt ja diese zwei großen Theorien, basically, die Out-of-Africa-Hypothese, die halt sagt, die klassische akzeptierte Hypothese, die die meisten heute vertreten, Homo sapiens entstand in Ostafrika irgendwo im Raum des heutigen Äthiopiens, entstanden praktisch die ersten modernen Menschen, dass man sagen kann, also ein Mensch vor ungefähr 150.000 Jahren, wenn du den ins Heute bringst und modern kleidest, ist ja nicht zu unterscheiden von uns heute so. Da gab es irgendwann einen Entwicklungsschub sozusagen, einen punktuellen Schub, der zu einer Vergrößerung der Gehirnmasse geführt hat. Und praktisch einen Menschen aus der Steinzeit, den könnte man ins Heute holen und sein Gehirn wäre dazu ausgelegt, die Quantenmechanik zu verstehen. Ein Mensch aus der Steinzeit könnte die Quantenmechanik genauso verstehen wie jeder andere hier auch, wenn man sie ihm beibringt. Dafür ist das Gehirn gemacht so. Und da war eben irgendwann dieser gewisse Schub, der überhaupt die anatomischen Grundsätze dafür geschaffen hat. Vorher wäre das einfach nicht möglich gewesen. Dafür wäre die Veranlagung nicht da gewesen. Alles, was danach noch kam, war eigentlich nur Kultur und Fortschritt der Zivilisation. Der Mensch an sich hat sich da nicht mehr groß verändert. Und dann vor ungefähr 100.000 Jahren hat der Mensch Afrika oder hat Homo sapiens Afrika verlassen, ist migriert nach Europa, nach Asien, nach Australien später und hat die anderen Menschenarten der Gattung Homo auf irgendeine Art und Weise verdrängt. Es gibt verschiedene Theorien, ob das daran gelegen hat, dass sie besser angepasst waren und deswegen die Nahrungsmittel weggenommen haben, ob es gewaltsame ethnische Säuberungen praktisch waren, also ob es Blutvergießen gab gegen andere Menschenarten oder sogar ob es zu einer Art Verschmelzung kam, dass praktisch verschiedene Menschenarten miteinander Nachkommen gezeugt haben und ineinander aufgegangen sind praktisch. Aber auf irgendeine Art und Weise sind alle anderen Menschenarten ausgestorben und Homo sapiens ist als einziger zurückgeblieben. Und dann gibt es noch das multiregionale Modell, dass sich praktisch Homo sapiens in Afrika, in Asien, in Europa, in Australien unabhängig voneinander entwickelt hat aus einem gemeinsamen Vorfahren. Das sind eigentlich diese konkurrierenden Theorien und die haben ganz spannende Implikationen fürs Heute, weil gerade die Theorie, dass sozusagen die anderen Menschenarten, Homo neanderthalensis, also Neandertaler, Homo denisova, Homo floriensis, also die ganzen anderen Menschenarten, die dort gelebt haben, wo Homo sapiens hingekommen ist, dass die sozusagen eigentlich aufgegangen sind in Homo sapiens, also dass die Kinder zeugen konnten, die dann auch fruchtbar waren. Also dass praktisch die Gene all dieser ausgestorbenen Menschenarten in uns weitergelebt haben. Mhm. Das war im 20. Jahrhundert eine ganz problematische These in Bezug auf Rassismus, dass man praktisch gesagt hat, man hat Homo sapiens in verschiedene menschliche Rassen aufgeteilt und hat gesagt, ja, in Europa, also Homo sapiens kommt aus Afrika, hat sich in Europa mit den Neandertalern vermehrt, hat sich in Asien mit anderen Menschenarten vermehrt und dadurch erklärt man sich genetische Unterschiede in den heutigen Populationen von Homo sapiens, die nicht da sind. Es gibt keine genetischen Unterschiede in den Populationen von Homo sapiens. Wir sind eine Art ohne Rassen. Aber eben diese Tatsache, dass es andere Menschenarten gab, mit denen eventuell Homo sapiens Kinder zeugen konnte, wurde von vielen Rassisten eigentlich als Beweis für ihre Hypothesen genutzt.
Okay, das war mir nicht bewusst.
Wissen wenige. Weil ja tatsächlich die Grundlage des Ganzen ist ja wahr. Ich meine, 4% der Gene praktisch von Homo sapiens in Europa stammen vom Neandertaler ab. Also es gab diesen Genfluss. Es war vereinzelt, punktuell war es so, dass sich Homo sapiens und die Neandertaler tatsächlich zusammen fortpflanzen konnten. Aber eben nur stark vereinzelt. Wenn wir uns heute Homo sapiens, die heutige menschliche Art, anschauen, ist es nicht möglich, uns in irgendeiner Form in Gruppen aufzuteilen, innerhalb derer die genetische Vielfalt geringer ist als außerhalb. Ja, also zwei Menschen in Europa haben genetisch nicht mehr miteinander zu tun als ein Mensch aus Europa und ein Mensch aus Asien oder Afrika. Diese Unterschiede gibt es genetisch nicht. Dementsprechend ist auch natürlich diese die Schlussfolgerung wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar, aber es ist trotzdem, war es sehr brisant, darüber auf wissenschaftlicher Art und Weise zu diskutieren. Und was mir danach so als Gedanke gekommen ist, als ich in dem Museum war, ich habe so darüber nachgedacht, wie sähe die Welt eigentlich heute aus, wenn die Neandertaler nicht ausgestorben wären und wenn die Denisova nicht ausgestorben wären, wenn es heute noch mehrere menschliche Arten gäbe, die nebeneinander existieren. Also wenn sich praktisch die moderne Geschichte ereignet hätte, so wie sich der Rest der Geschichte auch ereignet hat, mit mehreren menschlichen Arten, die gemeinsam nebeneinander existieren. Und ich frage mich halt so, wären wir eine Menschheit oder wären wir verschiedene Menschheiten, die auf der Erde leben? So würden wir, hätte diese scharfe Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren noch Bestand? Könnten wir gedanklich immer noch den Spagat bringen, uns selbst irgendwie zu was Besonderem zu machen, wenn es mehrere gibt, die irgendwie gleichwertig sind? Würden die Menschenrechte für alle gelten? Wie hätte sich das wohl entwickelt? Das frage ich mich.
Das fragst du dich.
Ja.
Gut, du hast ja viel Zeit, um dir Gedanken zu machen über unterschiedlichste Dinge. Ist ja sonst in deinem Kopf nicht schon genug los. Da kann man auch mal aus dem Neandertaler Museum kommen und sich darüber Gedanken machen.
Das sind halt Gedanken, mit denen sich mein Kopf entspannt.
Ne? Ich weiß.
Ja, das sind dann Dinge, an die kann man gut denken. Vom Schlafen gehen oder so. Das sind schöne Gedanken, lustige Gedanken. Kann man kreativ mal darüber nachdenken, wie sähe die Welt aus, wenn mehrere menschliche Arten nebeneinander existieren würden.
Und bist du auch zu irgendeiner spannenden oder einer für dich haften gebliebenen Erkenntnis gekommen?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich traue den Menschen grundsätzlich zu, so eine große kognitive Dissonanz zu haben, dass sie selbst dann immer noch nicht verstehen, dass sie eine Art von vielen sind, wenn es mehrere Arten der Gattung Homo gibt. Auf der anderen Seite sieht man ja, wie es eigentlich immer so war, dass Menschen zur Rechtfertigung ihres Verhaltens anderen Lebewesen praktisch die Menschlichkeit oder die Empfindsamkeit irgendwie absprechen. Also zur Rechtfertigung des eigenen Verhaltens, zum Beispiel des Fleischkonsums, ist es ja immer nötig, dass man entweder sich die eigene Schwäche eingesteht, dass man sagt, ja, ich bin moralisch im Unrecht, aber ich bin zu schwach. Oder dass man in irgendeiner Form versucht zu rechtfertigen, warum die Tiere wohl weniger Rechte haben, weil sie weniger empfinden, weil sie weniger spüren, weil sie uns in irgendeiner Form fundamental unterschiedlich zu uns sind. Es gab zum Beispiel mal die Überlegung vor einigen Jahren, den Schimpansen praktisch aufzunehmen in die Gattung Homo, weil man gesagt hat, Schimpansen sind eigentlich, gehören in die Gattung Mensch, nicht in die Gattung Affe, weil die genetische Ähnlichkeit zu uns zu groß ist. Und sie eigentlich in dieser Gattung, sie wissenschaftlich in diese Gattung eher passen. Es ist umstritten, aber man möge sich mal vorstellen, was mit unserem Gehirn machen würde, wenn wir tatsächlich den Schimpansen als eine Menschenart begreifen müssten, die wir nahezu ausrotten für das, für den Anbau von Palmöl. Das ist ein plötzlich alles sehr, sehr viel schwieriger zu rechtfertigen. Deswegen glaube ich, wäre vieles auch keine wissenschaftliche Debatte, sondern wäre irgendwie ein Versuch, sich selbst zu entschuldigen, ohne sich zu entschuldigen. Ich gehe aber grundsätzlich mal davon aus, dass das ein sehr blutiger Verlauf der Menschheitsgeschichte war und dass spätestens jetzt es doch darauf hinausgelaufen wäre, dass nur eine Art am Ende existiert. Weil wenn man sich überlegt, was für Kleinigkeiten in der Geschichte des Homo sapiens schon ausgereicht haben, um Angehörige der eigenen Art auszurotten, dann mag man sich nicht vorstellen, was passiert mit anderen Arten. Ich glaube, es gäbe zwei mögliche Verläufe. Vielleicht hätte es zu einer Welt führen können, in der wir viel empfindsamer und sensibler sind und in der wir unseren eigenen Platz in der Natur ein bisschen besser einzuschätzen wissen und uns nicht als die Krone der Schöpfung spüren. Es hätte aber auch sehr gut zu sehr blutig enden können. Und vielleicht hat es das ja sogar, ich meine, es gibt ja durchaus die Hypothese, dass Gewalt im Spiel war beim Aussterben der Neandertaler.
Bin immer noch völlig geflasht von deiner Begeisterung während der Erzählung. Ja.
Ja.
Ich meine, insbesondere in den letzten Wochen, Monaten, aber eigentlich so kann man schon fast sagen, in den letzten Jahren, war es ja häufig so, dass wenn man unseren Podcast hört, dass das jetzt auch nicht so der lila Launebär-Podcast war, ne? Weil es dir nicht gut ging, mir nicht gut ging, hauptsächlich aber, weil es drumherum ganz viele Dinge gibt, wo es nicht gut läuft.
Ja.
Und ich finde, dass es uns sehr, sehr häufig auch nicht gelungen ist, so ein bisschen dazu eine notwendige Distanz zu schaffen, um wirklich auch mal über was Schönes wieder zu sprechen. Und ich war jetzt eigentlich bei dem Thema, dadurch, dass wir eben eigentlich das Schöne der Reise nach Düsseldorf und wir haben dann doch bestimmten 30-Minuten-Block über die beschissene Anreise und den Ableismus, den du erfahren musstest und die Diskussion danach und die Erschöpfung, die damit einhergeht. Und das Highlight an Tag 2 ist dann eigentlich der Besuch des Neandertal-Museums. Es ist dann eigentlich erstmal etwas, wo ich jetzt nicht so sonderlich viel Spektakularität, wollte ich sagen, um Gottes Willen, erwartet hätte, wie es dann jetzt doch war, beziehungsweise hauptsächlich, und das ist ja für die Hörer nicht möglich, deswegen wollte ich es auf jeden Fall nochmal einwerfen, zu sehen, wie viel Freude du bei der Erzählung hast, wenn du solche Dinge aufsaugen kannst irgendwo und ganz entspannt mal wirklich, gerade so Museen sind da, glaube ich, echt ein ganz cooler Ort für, geil. Ne?
Die sind immer geil eigentlich. Ich habe es halt auch irgendwie gedanklich so ein bisschen in meinem Kopf verknüpft, weil diese Anreise hat mich sehr viel darüber nachgebracht, irgendwie über die Natur des Menschen nachzudenken. Ist Menschenempathie irgendwie eigentlich veranlagt? Ist das was sie in den Genen haben, was sie im Blut haben? Sind sie an sich gut? Sind sie an sich schlecht?
Aber du darfst doch als Unempath, als Autist, der keine Empathie empfindet, nicht über Empathie nachdenken. Jetzt machst du hier aber Metaebenen auf, die aber sehr zur Verwirrung führen.
Immer Metaebenen auf.
Ja.
Jedenfalls habe ich da eben so viel drüber nachgedacht. Ich habe mich auch gefragt, irgendwie, letztlich mehr oder weniger, ich verschreibe mein ganzes Leben der Menschheit. Ist die Menschheit dafür überhaupt gut genug? Ist es das so wert? Das waren ernste Fragen, die ich mir irgendwie gestellt habe, so nach dem Ding, weil mich das wirklich schockiert hat. Und deswegen war es ganz cool, mal dann am Tag danach einzusehen, wie hat sich die Menschheit entwickelt und letztlich alles über die Menschheit mehr oder weniger zu lernen. Und was man unter anderem aufgelernt hat.
Aber das ist ja völliger Unfug.
Nein.
Doch, also es ist schon definitiv Unfug, so wie alle anderen, so auch wie du gerade argumentiert hast, auch wenn wir uns dann nicht im Bereich Rassismus bewegen insgesamt. Das ist genauso wie, wenn jemand irgendwie, wir müssen Thüringen, schenken wir den Polen oder sonstiges, weil da die AfD herrscht insgesamt.
Würde ich so nicht
sagen. Das ist für mich in etwa dieselbe Klasse. Wenn du die Menschheit in Gänze verurteilst, ist es in etwa genauso.
Ich verurteile sie nicht in Gänze. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, ob die Menschheit an sich gut ist. Das ist eine uralte
Frage. Nein, worauf ich damit hinaus will, dass doch der Mensch immer erstmal als Individuum zu betrachten ist.
Nein, das sehe ich ganz, ganz anders. Ich würde sagen, das ist gerade der große Unterschied einer Zivilisation, die uns tatsächlich von den Tieren unterscheidet, dass an erster Stelle nicht, dass der Mensch als sich, das Individuum steht, sondern die Menschheit. Und dass die Menschheit mehr ist.
Dass die Menschheit mehr ist als
die Summe der einzelnen Individuen.
Jetzt legst du mir einen egoistischen Blickwinkel in den Mund, den ich nicht so gewählt habe.
Dass man die Menschheit eher betrachten muss wie einen großen Ameisenstaat, in der praktisch das Individuum eigentlich mehr oder weniger Zahnräder oder Zellen sind. Und so, das ist ja auch mein Selbstbild. Ich betrachte mich in allererster Linie ja nicht als Mensch, als Individuum, sondern ich betrachte mich als eine Zelle mehr oder weniger der Menschheit, die seine Funktion zu erfüllen hat für die Menschheit.
Jetzt werden wir wieder was erleben. Jetzt hast du dich selbst als Zelle bezeichnet, also das heißt, du bist eine linksradikale Zelle eigentlich. Ja.
Das ist mein Selbstbild.
Aber den Staatsschutz wieder am Arsch. Aber was ich eben nicht in Ordnung fand, du legst es mir so in den Mund, als hätte ich das aus dem egoistischen Blickwinkel des Individuums beurteilt. Das meinte ich ja damit insgesamt gar nicht. Ich meine nur, dass dass Grundsatzbeurteilungen doch genau vielleicht einer der Unterschiede sind, die uns ganz entscheidend von Tieren trennt in ganz, ganz vielen Arten, dass unser Verhalten, unsere Charaktere noch um ein Vielfaches ausgeprägter und individueller und verschiedener sind und dass man dementsprechend eben nicht immer die ganz großen Blöcke und den Block Menschheit kann man da durchaus an der einen oder anderen Stelle wählen, aber ich würde nicht per se urteilen, genauso wenig wie wir, also und das hatte ich als Gegenbeispiel genannt, wie jetzt momentan alle auf Thüringen schimpfen oder irgendwie sowas, wenn man nicht gleichzeitig nicht aus dem Blickwinkel verliert, dass wir selbst, wenn es, lass es mal 30% werden, dann sind es 30% der Wahlberechtigten insgesamt. Und wenn man das dann insgesamt nochmal sieht, wie viele Menschen leben da insgesamt. Und also man muss das immer mal so ein bisschen in Relation sehen. Deswegen halte ich Urteile über große Gruppen grundsätzlich für schwierig.
Ich finde das sehr sinnvoll, gerade auf die Menschheit gesamtbezogen. Man muss sich die Frage stellen, ist es richtig und erstrebenswert, dass praktisch, guck mal, an sich würde ich meinen Blickwinkel auf die Menschheit auch eher als positiv bewerten, allein aus dem Grund, dass ich ein Mensch bin. Ich will natürlich, das ist mein einziger Bezugspunkt, den ich noch habe. Mit Heimat konnte ich nie was verbinden. Mein Wohnort ist mir völlig egal. Das Land, in dem ich geboren bin, ist mir völlig egal. Das interessiert mich alles kein bisschen. Die Menschheit ist das einzige Bezugssystem, was ich überhaupt habe. Und ich war auch immer so, als wenn jemand gesagt hat, wenn jemand hier die Menschheit, hört man ja oft im ökologischen Kontext, dass die Menschheit irgendwie mit Krebs verglichen wird und so. Das hat mich immer direkt auf den Plan zu rufen, zu sagen, stopp, wir sind Menschen. Natürlich müssen wir unsere Selbsterhaltung hier auf dem Planeten sichern. Und diese Menschen, die dann meinten, ja, besser, wenn wir aussterben. Nein, da war ich immer ganz klar dagegen. Und deswegen hat es mich ja so schockiert, dass es wirklich an diesem Tag, an dem ich dort im Regionalexpress war und dann an dem Abend drüber nachgedacht habe, habe ich mir, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt wirklich die Frage gestellt, möchte ich mit meiner Arbeit, möchte ich mein Können, möchte ich es darauf verwenden, dass ich die Menschheit vorantreibe, dass ich praktisch die Präsenz der Menschheit auf der Erde und vielleicht die Ausbreitung der Menschheit über die Erde hinaus, möchte ich mich daran beteiligen, ist das gut, ja oder nein? Das ist eine Frage, die ich mir zum ersten Mal wirklich ernsthaft gestellt habe. Das hat, wie gesagt, also mein Menschenbild wird wirklich von Tag zu Tag gerade ein bisschen abgetragen, glaube ich. Und ich habe da keine.
Aber das ist ja auch ein sehr selektiver Blickwinkel, wenn man Tag für Tag in den sozialen Medien und auch so sich immer und immer wieder, ich will nicht sagen, bewusst der Situation aussetzt. Also das soll nicht der Ratschlag sein, beweg dich nicht mehr in sozialen Medien, damit Nazi-Schweine dir nicht mehr auf den Sack gehen. Das will ich damit nicht sagen insgesamt. Aber es ist ja schon so, dass, und das haben wir ja auch schon oft besprochen, dass es wichtig ist, sich auch bewusst mit positiven Erlebnissen auseinanderzusetzen. Und darüber kamen wir ja eigentlich eben auch.
Ja,
dass
also sobald man sich
mir persönlich erschien es plötzlich ungewöhnlich, dass wir im Podcast wirklich mal wieder über was Schönes, unerwartet über was Schönes sprechen.
Ja, aber man wird ja selektiv, sobald man sich bewusst mit positiven. Die Frage ist ja, was kommt einem so entgegen, wenn man sich bewusst mit nichts auseinandersetzt, wenn man einfach sozusagen da keine Selektion drauf anwenden. Und die Tatsache, dass es dann so viele negative Dinge sind und so wenige positive Dinge.
Ja, aber diese Wahl hast du doch gar nicht mehr, wenn du dich in den sozialen Medien oder sonst wo
bewegst. Es geht nicht nur um die sozialen Medien, es geht auch um die Erfahrung, die man insgesamt mit Menschen in der Öffentlichkeit macht.
Ja, aber das ist doch der entscheidende Unterschied.
Das sind viel mehr negative als das positive sind.
Das verstehe ich, aber das ist doch ein entscheidender Unterschied zwischen deiner Sozialisierung und meiner Sozialisierung ist, dass du egal was auf der Welt geschieht, ist eigentlich innerhalb von wenigen Minuten vermutlich erfährst oder sehr, sehr einfach erfahren könntest, weil du es auf deinem Smartphone als Eilmeldung Nummer 677 hast oder so, ob berechtigt oder unberechtigt. Das ist ja dann nochmal eine andere Schiene.
Ja, das heißt ja erstens eigentlich, dass mein Blick auf die Menschheit ist dann ja näher dran an der eigentlichen Wahrheit, als den selektiven Blick, den du hattest, weil du von vielen Dingen gar nichts erfahren konntest. Und zweitens, selbst wenn ich das sogar ausblenden würde und ich sage, nur die direkten Kontakte, die ich als Person mit Menschen in der Öffentlichkeit mache, das sind 10 solche Ereignisse wie in der Bahn auf ein Ereignis, dass mir mal irgendwer was Gutes tut.
Und ich würde trotzdem sagen, um das von meiner Seite zum Abschluss zu bringen, ich glaube nicht, dass es in den 80er oder 90er Jahren oder in wenn wir diese Zeitalter der Sozialisierung wieder vergleichen, dass es da per se schlechtere oder bessere Menschen gab insgesamt.
Würde ich auch nicht sagen, aber die Frage insgesamt ist ja, ob selbst wenn die Menschen in der Vergangenheit nicht schlechter oder besser waren, einfach durch die andere Informationslage hatte man ein verzerrtes Bild. Heute ist das Bild näher dran an der Realität. Und wenn das Bild heute schlechter ist
als damals. Ist es das wirklich für jeden?
Wenn man über mehr Informationen verfügt?
Naja, wenn du über Algorithmen, anderes Beispiel. Ich habe, ich gucke ja mittlerweile sehr, sehr viel Nachrichten oder sonst was in Häppchen dann auch mal auf YouTube, weil ich manchmal auch nicht mehr die ganze Tagesschau schaffe, abends oder sonst was und dann da immer so durchsippe. Und ich würde behaupten, dass ich dort einen recht bunten Mix habe, auch in den Sachen, die ich mir ansonsten bei YouTube anschaue. Was ich empfohlen bekomme, sind aber zu 80% irgendwelche Rechtsdrall-Medienkanäle, die irgendwie über Habeck dies, über Habeck das oder sonst irgendwas. Das ist ja das, was auf mich hier einprasselt insgesamt. Ich kann das einordnen insgesamt, aber wieso landet das bei mir und was macht das mit anderen Menschen, die vielleicht auch noch nicht so gefestigt sind? TikTok, super Beispiel. Ja, AfD auf TikTok, der absolute Renner. Das ist ja, das heißt, natürlich, da wächst ja was nach in einer Dimension, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können.
Klar, wer bei dem oberflächlichen Blick bleibt, mag heute tatsächlich eine
Wirfst du mir gerade einen oberflächlichen Blick
vor? Du hast ja selber gesagt, du kannst es einordnen. Aber wer sich nur darauf praktisch, wer einfach guckt, er ist auf, wer auf TikTok ist, wer auf den sozialen Medien ist und die Verteilung, die man dort bekommt, praktisch 1:1 überträgt auf das Bild der Menschheit, dann bekommt man heute einen weiter von der Wahrheit entfernten Blick zu, wenn man zwar mehr Informationen hat, aber diese Informationen hochgradig selektiv sind.
Das meinte ich. Und den Unterschied wollte ich dann nur klar machen. Der Unterschied der Sozialisierung, es geht heute vielleicht schneller insgesamt. Es ist dann eine riesige Masse. Ich muss da immer an Steve Bannon denken, flood them with shit.
Ja.
Da muss ich sehr, 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 sehr häufig dran denken, wer sich dieser Prämisse mittlerweile alles so vielleicht auch sehr, sehr bewusst angenommen hat oder please stärke FDP oder was auch immer. Es gibt ja genügend Beispiele insgesamt, was auch medial was medial darunter rum gegebenenfalls passiert, dass es vielleicht dann doch wiederum für mich einfacher war, am nächsten Morgen die lokale Tageszeitung aufzuschlagen und die tatsächlichen Nachrichten des gestrigen Tages zu bekommen.
Ja, der Punkt ist, dass mein Blick auf die Menschheit hat doch wenig damit zu tun, was ich auf TikTok angezeigt bekomme oder was ich auf YouTube angezeigt bekomme.
Das ist richtig.
Ich traue mir schon zu, dass ich
wichtig. Mir ging es ja auch nur um den Auslöser insgesamt. Mir ging es ja jetzt nicht um dich konkret als Beispiel.
Aber das ist ja die entscheidende Frage in meiner Beurteilung der Menschheit. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu meiner eigenen Spezies überhaupt stehen soll. Das ist der Punkt. Und ich traue mir zu, dass ich die großen Entwicklungen, die wichtigen Dinge im Auge habe und herausarbeiten kann. Was ist wirklich wichtig für diese Frage? Sind wir Menschen eigentlich
gut? Aber nur mal, dass ich den Ansatz verstehe, unabhängig davon, wenn du dann sagst, was ist denn, das ist ja dieselbe Alternative, wie als wir damals erstmals über die Klimakrise gesprochen haben und wo du dann gesagt hast, nee, ich muss das so und so machen, weil das geht nicht und da geht's auch gar nicht darum, dass ich als gutes Beispiel vorangehen will, sondern das ist meine ureigenste Verpflichtung insgesamt. Aber das ist doch in dem Kontext dann eigentlich dasselbe, oder nicht?
Das,
von der Ausgangslage meine
natürlich,
ich.
Natürlich, das ist letztlich ja auch der Punkt, zu dem ich gekommen bin. Ist ja nicht so, dass ich sagen kann, wenn ich zum Schluss komme, nee, die Menschheit ist es nicht, dass ich mich an Aliens anschließen kann und mich auf deren Seite stellen kann.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Jesi, was soll denn bitte die Alternative sein?
Das ist halt der Punkt.
Ja.
Deswegen bin ich auch zum Schluss gekommen, dass die Überlegung definitiv spannend ist und ihren Zweck hat, aber dass sie keine praktische Auswirkung hat. Ich werde weiterhin natürlich alles, was ich habe, für die Menschheit in die Waagschale werfen, weil es ist halt meine Spezies. Ich habe nicht darum gebeten, so, aber so ist es halt.
Ja.
Und wie gesagt, es gibt ja keine Alternative, der ich mich anschließen kann, noch nicht.
Ja.
Von daher, ne, ist am Ende, hat das wenig praktische Folgen, aber trotzdem hat es mich schockiert, weil das erste Mal war, dass das so erschüttert wurde irgendwie. Und ich war dann ja eben, ich glaube halt, dass ich ja tatsächlich die großen Dinge, die so passieren und überhaupt, wie verhalten sich die Menschen in der also praktisch nicht, wie verhält sich der einzelne Mensch, sondern wie verhalten sich die Menschen in der Gesamtheit, wie verhält sich die Menschheit im Großen und Ganzen, was sind die Muster, die man einfach ausfindig machen kann beim Großteil der Menschen, und diese Muster sind so destruktiv und sagen doch so viel Schlechtes über die Menschen aus, dass das mich eben ernsthaft zu dieser Frage gebracht hat. Aber ja, zu dem Ergebnis bin ich auch gekommen, was ist die Alternative zur Menschheit? Trotzdem habe ich die Frage für mich nicht geklärt. Was halte ich eigentlich von uns sozusagen? Jedenfalls, was ich dann eben spannend fand, als mit diesen Gedanken bin ich eben in dieses Neandertal-Museum gegangen. Und da ging es eben zum anderen darum, es ging um die verschiedenen Möglichkeiten, warum sind eigentlich die Neandertaler ausgestorben und nicht wir so? Also warum haben wir ein Museum der Neandertaler und wieso haben nicht die Neandertaler heute ein Sapiens-Museum? So. Und eine der möglichen Erklärungen, also eigentlich ist es total unintuitiv, weil wie gesagt, die Neandertaler waren besser auf das kalte Klima in Europa eingestellt, sie waren deutlich muskulöser, hatten eigentlich viele Vorteile. Man hat eine Analyse gemacht anhand des Zahnschmelzes von Homo Sapiens Kindern und von Neandertaler Kindern, die in Europa gelebt haben. Und im Zahnschmelz finden sich ja so Dinge wie Krankheit, Verletzungen, Stress. Das schlägt sich alles in der chemischen Zusammensetzung des Zahnschmelzes nieder. Das heißt, anhand der Analyse des Zahnschmelzes kann man viel halt über das Leben dieser Kinder von Sapiens und Neandertalern herausfinden. Und was sich durchweg gezeigt hat, ist, dass die Neandertaler-Kinder hatten eine härtere Kindheit. Sie hatten mehr Verletzungen, sie sind häufiger krank geworden, sie hatten häufiger Stresssituationen, Mangelernährung, alles Mögliche. Die Sapiens-Kinder waren, man könnte sagen, behüteter. Und man verbindet das häufig, oder eine Interpretation des Ganzen ist, dass tatsächlich die soziale Fürsorge bei den Sapiens größer war. Dass sich praktisch die Familien der Sapiens besser um die Kinder gekümmert haben. Dass dort mehr Empathie, mehr Verständnis im Spiel war. Und dass letztlich dieses Behüten, also diese soziale Empfindsamkeit und diese Fürsorge, der den entscheidenden Selektionsvorteil gegeben hat, der die Neandertaler letztlich aussterben lassen hat. Natürlich kann man das nicht als einzige Ursache betrachten. Es gibt viele, viele mögliche Ursachen für das Aussterben der Neandertaler, aber das ist eine eindeutige Verbindung, die man ziehen kann. Sapiens-Kinder waren behüteter und das könnte ein Grund dafür sein, dass es uns heute gibt und nicht sie. Also dieses finde ich ganz interessant, weil ja viele immer wieder, man hört ja so oft, dass irgendwie so beklagt wird, wir werden, wie heißt das dann, über die neuen Generationen irgendwie verweichlicht oder so mäßig. Aber umgekehrt praktisch, dass hier stark sein und mit Dingen leben zu können, über Dinge stehen und sich denen auszusetzen, ist nie das, was uns stark gemacht hat als Spezies. Sondern im Gegenteil, diejenigen, die das hatten, deren Skelette gucken wir uns jetzt an. Und uns gibt es noch. Also diese Fürsorge praktisch, was heute teilweise als was Schlechtes gilt, ja manchmal dieses irgendwie, ich weiß nicht, man wird behütet und man hat eben nicht mehr diese harte Kindheit eigentlich. Das ist eigentlich etwas Positives und das könnte der Grund sein. Das könnte einer der Gründe sein, warum es heute uns gibt und nicht die Neandertaler. Das ist auch ein wichtiges Learning vielleicht. Und es wäre auch ein Learning, dass wir gerade diese Stärke, die uns vermutlich weit gebracht hat, jetzt nicht über den Haufen werfen.
Wobei ich da gewisse Tendenzen verspüre, dass Empathie oder Solidarität, respektvoller Umgang, das Hineinversetzen können in die Bedürfnisse des anderen grundsätzlich ja im außerfamiliären, freundschaftlichen Umgang schon dünner geworden ist wahrscheinlich. Du hörst das ja auf allen Ebenen, ne? Das geht beim Fußball los. Ja, früher haben wir noch gegen Betonbälle getreten oder was auch immer, keine Ahnung. Barfuß mit Backsteinen gespielt und an Eisenketten. Oder im Kindergarten, früher haben die Kinder auch mehr Dreck gefressen und deswegen sind die weniger krank geworden. Und also diese.
Dass das verherrlicht wird.
Da gibt es ja so ganz. Das wollte ich damit sagen. Oder bis in die heutige Zeit hinein, und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die jetzt gerade so im Generationenwechsel angesprochen hat, dass man gegebenenfalls ganz stolz verkündet, dass man absoluter Workaholic war, dass man richtig 70, 80 Stunden, dass man richtig was weggekloppt hat oder irgend sowas. das ist ja schon sehr, sehr weit verbreitet. Im Umkehrschluss ist ein Riesenproblem, ist gegebenenfalls zu sagen, oh, ich habe da bei mir selbst ein Problem festgestellt und ich lasse mich da psychisch beraten oder irgendwas. Also das Eingestehen einer Schwäche insgesamt.
Ja.
Da haben wir ja schon mal sehr intensiv drüber gesprochen, als du deinen Vortrag damals in der Schule gehalten hast, wo wir versucht haben abzuwägen, wie gut ist die Idee, deinen Mitschülern ganz klar offen deine Schwächen und deine Stärken zu präsentieren. Und es ist ja eigentlich das perfekte Beispiel fast für eine Studie, mehr oder weniger, wie das dann ausgegangen ist und wie das dann, was dann dazu geführt hat, was dir ja egal war, dir war ja das Ergebnis eigentlich egal. Du wolltest ja nur die Klarheit in sich haben für dich.
Ich wollte meine Pflicht erfüllen, praktisch mein Teil des Ganzen erbringen. Ja, aber wie gesagt, ich denke mir halt auch so, wenn ich dann halt Menschen sehe, wie in dieser Bahn oder in meiner Schule teilweise, in meiner alten, dann denke ich mir halt tatsächlich, ich meine, über Millionen Jahre Evolution wurde uns diese Veranlagung gegeben, die uns so weit gebracht hat, die eine der entscheidenden Gründe sind, warum wir die Welt heute beherrschen, diese Form von Empfindsamkeit und Mitgefühl und Fürsorge, und das ist das, was ihr daraus macht, wirklich, das ist schwierig.
Gizi, als du bist dann den Sonntag, nee, den Montag. Was habt ihr denn den Sonntag eigentlich gemacht?
Naja, es war dann ja noch die Lesung.
Aber die war den Montag, oder nicht?
Die war...
Wenn ihr Samstag im Neandertalmuseum wart?
Nein, wir sind Samstag doch gefahren, waren Sonntag im
Neandertalmuseum. Ach so, ja, natürlich, genau. Das heißt, Montag kam dann quasi die Lesung. Wie war das so?
Also es war im Rheinstadion vom 1. FC Monheim. Ja, wir waren dann praktisch dort und ich habe mit den Personen dort gesprochen. Es war der Torwarttrainer der Jugend von Borussia Mönchengladbach, war da, mit dem haben wir uns viel unterhalten. Viele dachten, Opa wärst du, also Opa wäre praktisch die Person im Film oder im Buch.
Florian David Fitz,
ja.
Als Opa. Ja.
Das musste man dann noch alles etwas klären. Und dann war eben wurde dieses Fußballturnier veranstaltet. Und genau, dann gab es eben beziehungsweise der Torwarttrainer eben von Borussia Mönchengladbach hat so eine Trainingseinheit gemacht und dann gab es am Ende eben die Lesung. Ich war dann auf so einer Bühne und vorher habe ich ein kurzes Video-Interview gegeben. Auf der Bühne habe ich dann angefangen zu lesen. Ich habe dann ein Kapitel gelesen und habe dann angefangen, noch das Kapitel zu lesen über Werder Bremen und die Seele des Fußballs, Wigald Bonings versucht, mich zum Werder Bremen-Fan zu machen. Allerdings konnten die ganzen ZuhörerInnen dann gar nicht mehr erfahren, dass Wigald Boning es nicht gelungen ist, mich zum Werder Bremen-Fan zu machen, denn mittendrin hat es plötzlich sehr stark angefangen zu stürmen und zu regnen und die Bühne ist praktisch, also an allen Seiten ist die Bühne auseinandergefallen, links und rechts von mir sind einfach die Sachen weggeweht worden und ich saß noch auf der Bühne und dementsprechend mussten wir abbrechen und uns dann sehr schnell ins Trockene retten und dann ging es ja auch richtig los, sodass man nichts mehr sehen konnte plötzlich.
Ja.
Cliffhanger, die holen sich jetzt alle Chaos auf Augenhöhe.
Ja, wahrscheinlich. Wobei die Mami, glaube ich, auch sagte, es gab tatsächlich auch einiges an Buchverkäufen am Wochenende. Und da wir ja sonst eigentlich keine Werbung für das Buch machen, kann man ja eigentlich in den Schüben immer ganz gut sehen. Du gehst auf irgendeine Veranstaltung und dann kommen so die ein, zwei Tage danach, kommt auch die ein oder andere Bestellung rein dann insgesamt. Ja, und dann wolltet ihr eigentlich abends in die Altstadt den Aufstieg von Fortuna Düsseldorf feiern.
Ja.
Ja. Das habt ihr dann nicht gemacht.
Nee.
Wegen dem Wetter.
Ja.
Eine kluge Entscheidung, denke ich insgesamt. Ja, unabhängig vom Ausgang, denke ich, ist es eine gute Entscheidung.
Meinst
ich glaube nicht, dass die Düsseldorfer Altstadt was für dich ist.
Wieso?
Das ist, du hast dann, also nicht, dass da nur so Publikum wie jetzt im Regionalexpress rumläuft, aber das ist schon halt, ich kann da eher, du hast dort eigentlich Junggesellenabschiede und Co. en masse. Und ich kann da halt, das ist halt eine Partymeile, also da begibst du dich halt, da würde das Argument nicht ziehen wie im Zug, dass man gegebenenfalls sagt, warum verhalten die sich so?
Ja, da kann man auch gehen, wenn man will.
Da hat es den Vorteil, dass man gehen kann, wenn man will, und ich glaube, dass da irgendwie schwierig zu kommen über dieses Thema Teilhabe an so einem Ort insgesamt, weil das einfach, ja, das ist halt wie jemand, der nicht mit Wasser in Berührung kommen darf, der ins Wasser springen soll. Das beißt sich, würde ich dort sagen. Von daher war das sicherlich eine gute Entscheidung. Über den Spielverlauf hüllen wir jetzt, würde ich mal sagen, den Mantel des Schweigens. Wir haben wieder einen Wir haben Fortuna Düsseldorf gesehen, wie Papsi es lieben und schätzen gelernt hat über viele Jahre. Da sage ich lieber weiter gar nicht zu. Wobei unterm Strich ist eigentlich nur das Ärgerliche die Art und Weise. So, also dass dieses Hinspiel so deutlich gewonnen wurde. Was mich eigentlich dann erstmal so gedanklich damit beschäftigen ließ, okay, jetzt steigen sie doch in die Bundesliga auf. Mir war es vorher relativ bums, beziehungsweise wenn ich es hätte entscheiden sollen, hätte ich gesagt, ich würde lieber in der zweiten bleiben. Weil ein Jahr lang nur da auf die Fresse kriegen, ist ja dann auch blöd, immer so. Als es dann 3-0 war, hatte ich mich aber schon mit dem Gedanken abgefunden, so insgesamt. So dass es dann jetzt auch wieder so ein bisschen gedauert hat. Also dem Abend war ich schon ein bisschen pisst, glaube ich. Da war ich doch schon sehr, sehr schockiert. Weil ich auch selbst als Fußballlaie so viele Dinge so rein von der Aufstellung und so weiter nicht verstanden habe. Und dann, den nächsten Tag ging es aber schon wieder, weil ich gedacht habe, okay, jetzt dann doch gegen Köln nächstes Jahr, ist natürlich wieder ein sehr spezielles Spiel. Stimmt. Und auch so gibt es den einen oder anderen neuen Verein in der zweiten Liga, die hochgekommen sind, die uns noch fehlen. Das heißt, die kann man dann gegebenenfalls in Verbindung mit Fortuna Düsseldorf mal wieder gucken, zum Beispiel. Ja. Wäre schon das ein oder andere möglich insgesamt. Ja. Von daher würde ich sagen, wir hüllen den Mantel des Schweigens über den Montag und kommen eigentlich zum, ich will nicht sagen zum Abschlussthema, aber ich fand, als ich das vorhin gelesen habe, habe ich gedacht, das wäre schon gut, das vielleicht im Kontext deiner praktischen Erfahrungen im Zug vielleicht nochmal dann zu thematisieren, weil es dann schon irgendwie so im weitesten Sinne, was heißt im weitesten Sinne, schon über das Thema Ableismus geht. Und zwar hat sich die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann geäußert. Die durften wir letztes Jahr kennenlernen im Zuge, was war das, wo waren wir da?
Jahresrückblick von
genau, RTL. Genau, im Zuge des Jahresrückblicks. Und ich meine, da lernt man natürlich einen Menschen nicht kennen, aber ich würde mal sagen, so und auch wie ich sie sonst häufig wahrnehme, ist es schon jemand, der seine Worte sehr bewusst wählt.
Ja, würde ich auch sagen.
Und sie hat über den über Olaf Scholz gesagt, ich zitiere, geradezu geradezu autistische Züge, sowohl was seine sozialen Kontakte in die Politik betreffe, als auch sein Unvermögen, den Bürgern sein Handeln zu erklären. Ja. Warum, Jason, sind alle Autisten nicht in der Lage, soziale Kontakte zu knüpfen und nicht in der Lage, ihr Handeln zu erklären? Oder anders gefragt, kannst du Agnes Strack-Zimmermanns Handeln erklären?
Naja, wir haben ja uns gerade die Frage gestellt, bei den anderen Personen ist es Unwissenheit oder ist es Ableismus?
Wie würdest du das die Aussage einordnen?
Ich weiß nicht, also ich kann am Ende, ich kann nicht in ihren Kopf hineingucken, ich kann keine definitive Aussage machen, aber ich kann mir am besten will, also das wäre eine massive Unwissenheit. Entweder ist es eine erschreckende Unwissenheit oder ist es Ableismus. Ist letzten Endes ja auch egal, weil auch Unwissenheit schützt ja nicht vor der.
Und das meine ich jetzt gar nicht böse, ne?
Ja.
Beziehungsweise, was wenn man jetzt mal, ich blick mal auf mich selbst zurück vor deiner Diagnose.
Ja.
Da wusste ich über Autismus relativ wenig.
Ja.
Und es gibt auch heute noch viele sowohl vielleicht Behinderungen, aber auch Krankheitsbilder, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Wirklich überhaupt keine. Wo ich vielleicht auch sage, nö, habe ich auch gar keine Lust und Zeit, mich mit zu beschäftigen insgesamt, weil es auch nicht vielleicht für mich von persönlicher Relevanz ist und deswegen will ich damit einfach auch jetzt nicht konfrontiert werden. So. Und ähnlich könnte es ja bei vielen anderen Menschen auch im Kontext Autismus sein.
Ja, dann nutzt man es nicht für eine als Synonym für eine negative Eigenschaft.
Und das meine ich. Ich glaube, dass so wie ich früher ganz selbstverständlich, was heißt ganz selbstverständlich, ist jetzt auch wieder die blöde Wortwahl, aber ich habe natürlich schon mal in der Jugend und ich glaube sogar im Seniorenbereich, ich glaube, ich bin dafür so mal vom Platz geflogen, zu einem Schiedsrichter gesagt, du blinde Sau.
Ja, das ist ja zum Beispiel Ableismus, keine Unwissenheit.
So. Ja, absolut. So, aber über den Part des Ableismus mache ich mir in dem Moment ja keine Gedanken, sondern ich versuche ja auf den Schiedsrichter zu projizieren das Bild, dass die einzige logische Erklärung für das, was er hier macht, ist, dass er nicht sehen kann.
Ja.
So, weil das bei jedem und bei jemandem, der blind ist, man das sofort versteht, okay, oder das nachvollziehen kann. Und ich glaube halt, dass es bei Autistinnen und Autisten auch weiterhin ein sehr, sehr, sehr stark klischisiertes Bild gibt, welches dort von ihr reproduziert wird.
Ja, das ist offensichtlich so.
Dass man das so nicht, dass man das so nicht macht und Co. Ich versuch's mir halt, vielleicht versuche ich es mir aber irgendwie schön zu reden. Eigentlich ist es, also es bleibt ja ein Fehler. Ich versuche nur zu verstehen irgendwie so ein bisschen.
Ich denke, also rein beschreiben ist das, was du gesagt hast, das beschreibt genauso, wie es ist. Aber verschont ja nicht von der moralischen Bewertung.
Vor allen Dingen, wenn sie jetzt, was wäre denn gewesen, gibt es auch positiven Ableismus?
Nee.
Also angenommen, man würde, sie hätte gesagt, also ich habe den Jason kennengelernt letztes Jahr auf dem Jahresabschluss und sie hat für sich gedanklich so ein Bild von Autistinnen dadurch und sie sagt, der Olaf Scholz, der müsste eigentlich Autist sein, weil dann würde der endlich mal richtig konsequent und fürs Gemeinwohl handeln.
Also auch das ist ja, es gibt diese Form von Ableismus, das ist eine ableistische Aussage. Man nennt das, glaube ich, ich kenne so die Unterscheidung zwischen ab und aufwertendem Ableismus, dass man sagt praktisch, beides ist Ableismus, auch wenn man, keine Ahnung, behinderte Menschen praktisch als Inspirationsquelle dann irgendwie nutzt und verkauft.
Okay.
Das ist auch ableistisch.
Okay, stimmt.
Das wäre dann halt aufwertend.
So kann man, so trennt man das. Ja, genau, du hast recht.
Aufwerten,
aber auch so diese Heldengeschichten, die dann gesponnen werden, die dann irgendwie auch so eine Erwartungshaltung forcieren, dass man, wir hatten das ja häufig so, oder beziehungsweise im ersten Buch ist es, glaube ich, kurz sogar drin, dass so diese Erwartungshaltung herrschte, so geprägt noch so ein bisschen von Rain Man, dass man dir einfach so ein Paket Streichhölzer für die Füße schmeißen kannst und du kannst dann sagen, wie viel das sind oder so. Also so eine Grundsatzerwartung, dass man irgendwas Geniemäßiges können muss.
Das ist halt der Punkt. Also es ist praktisch eine Art von abwertendem Ableismus, wenn ich sage, ich will das und das machen und man sagt mir, nee, du kannst das nicht wegen deiner Behinderung. Und es ist aufwertender Ableismus, aber genauso Ableismus, wenn ich sage, ich kann das und das wegen meiner Behinderung nicht und man sagt, doch, du kannst das und du musst das jetzt machen, du musst dich zusammenreißen. Beide sind ableistische Grundannahmen. Es gibt diese beiden Arten, aber ich würde nicht sagen, die eine ist negativ und die andere ist positiv. Wobei
sind beide problematisch.
Absolut, was natürlich nicht heißt, dass sich bestimmte Tendenzen ja nicht tatsächlich bei AutistInnen, also zum Beispiel, dass eben häufig AutistInnen moralisch rigider sind als neurotypische Menschen. Das ist tatsächlich eine positive Eigenschaft von vielen.
Ja, deswegen war das ja auch eine ganz, das war eine völlig ernst gemeinte Frage insgesamt, dass es ja eigentlich, und ich, damit will ich jetzt nicht irgendwie Behinderungen nochmal separat klassifizieren in irgendeine Richtung oder sowas, aber während man vielleicht wirklich nehmen wir das Beispiel mit einem Menschen, der nicht sehen kann oder so. Dort ist es, ist es ja auch eine oft erwiesene positive Eigenschaft, dass sich andere Sinne, dass sie in der Lage sind, mit anderen Sinnen Dinge zu empfinden und wahrzunehmen, wie es dann wiederum sehende Menschen nicht können oder sowas. Es wird aber immer auf das Defizit hingewiesen.
Ja.
Immer.
Ja.
Warum ist das so? Du hast doch den vom Neandertaler bis zum Homo sapiens jetzt alles durch. Wo sind wir da falsch abgebogen?
Ich meine, dieser rein defizitäre Blick, ich kann es, um ehrlich zu sein, für andere Behinderungen nicht sagen. Ich kann es in Bezug auf Autismus sagen, dass der rein defizitäre Blick, also die eine Form des Ableismus, neben der Mystifizierung, dass die ja auch einfach öffentlichkeitswirksam, also das sind die lautstärksten Stimmen in Bezug auf Autismus. Die größte, weltweit größte Institution in Bezug auf Autismus, Autism Speaks, eigenes Thema, ist eine faschistoide Hassorganisation, aber betrachtet Autismus als auszumerzenden Makel, rein defizitär. Viele, die praktisch diejenigen, die es betrifft, also viele Angehörige oder Eltern, bekommen Autismus wahrscheinlich sogar von medizinisch geschulten Personen als oder rein defizitär erklärt häufig oder eingeführt irgendwie.
Ja, natürlich.
Wenn man googelt, stößt man auf der einen Seite auf die rein defizitären Sachen, Seiten, auf der anderen Seite auf Esoterik und andere Geschichten.
Also wenn du rein über Google reingehst, hast du eigentlich keine Chance.
So.
Würde ich fast sagen.
Das ist natürlich historisch erwachsen. Autismus wurde zum allerersten Mal irgendwie verschriftlicht oder erwähnt als autistische Soziopathie, soweit ich weiß, als Krankheitsbild. Und ich bin auch bis heute noch der Meinung, der Begriff Störung, den wird man irgendwann überwinden müssen. Aber auch das ist ja sogar in der neuen ICD noch der Fall. Also das ist, bei Autismus ist es historisch gewachsen und ich gehe stark davon aus, dass es bei anderen Behinderungen ähnlich der Fall ist, dass es natürlich so ist, dass praktisch in der Welt, so wie sie gebaut ist, von nicht behinderten Menschen für nicht behinderte Menschen, die empfinden, oder dass eben behinderte Menschen eben häufig als Last empfunden wurden, was ja gipfelte im Nationalsozialismus letztlich sogar, wo sie als unnütze Esser beschimpft wurden. Und klar, wenn die Gesellschaft so gebaut ist, dass praktisch behinderte Menschen auch überhaupt nicht in der Lage sind, mehr oder weniger, ich meine, auch wenn sie an sich sozusagen nicht die gleichen Fähigkeiten haben, aber wenn sie, dass sie nicht schlechter oder besser sind, aber sie natürlich unter ganz anderen Umständen sie gar nicht die gleiche faire Chance haben, sondern sie müssen in einer Welt ja praktisch leben und in einer Welt leisten, die von neurotypischen Menschen, von nicht behinderten Menschen gebaut wurde. Völlig logisch, dass sie da häufig dann als Last wahrgenommen werden. Und ich denke, darüber ist der rein defizitäre Blick entstanden. Das sind einfach unfaire Voraussetzungen. In einer Welt, die ich bauen würde, wäre ich auch niemandem eine Last. Und natürlich sind dann Menschen, also nicht behinderte Menschen, neurotypische Menschen in der Welt, die sie sich selbst gebaut haben, auch keine Last, obwohl sie sich wahrscheinlich häufiger falsch verhalten, als ich das tue oder als viele autistische Menschen das tun.
Okay.
Das ist ja auch das, was ich so ein bisschen meine mit diesen willkürlichen Standards, dass das, was die Personen in der Bahn dort gemacht haben, okay zu sein scheint, das, was ich gemeint habe, nicht. Das sind Standards, die wurden gesetzt irgendwie von einer neurotypischen Mehrheitsgesellschaft. Die wurden von neurotypischen Menschen gesetzt, weil sie es konnten, weil sie die Macht haben, Standards zu setzen. Und das ist der Grund, warum ich mich noch nicht daran gebunden fühle.
Ja. Wollen wir mit was Positiven abschließen?
Was denn?
Bekannt geben, dass für die ganz schnellen Hörer dieses Podcasts, wenn sie sich jetzt noch in Zug nach Erfurt setzen, sie dich am Abend des 30.05. zur Filmbegleitung im Erfurt sehen können.
Ja.
Und am 5.06. sind wir erstmals nach einer ganz schön langen Zeit mal wieder gemeinsam unterwegs. Denn am 5.06. kann man uns treffen im Apple Store in der Rosenthaler Straße. Wir sprechen dann über unser Buch wie daraus der Film wird. Ja, in Berlin, das sollte man vielleicht dazu sagen, wie daraus der Film wurde. Und für diese Session muss man sich allerdings anmelden bei Apple, weil wir dort, damit wir nicht wieder in so eine Regionalexpress-Situation kommen, dass es alles ein bisschen eng wird, eine begrenzte Platzkapazität haben. Und den Link zur Anmeldung, das ist natürlich alles gratis, es geht wirklich nur um das Reservieren der Plätze und dafür ein bisschen für einen geordneten Zugang sorgen. Den Link zur Anmeldung, den packen wir in die Shownotes. Und am 11.06. sind wir in Bremen.
Ja.
Ja.
Mit Chaos auf Augenhöhe.
Genau, da sind wir zur Lesung im Ostkurvensaal. Alle Infos auch in den Shownotes. Haben wir sonst noch irgendwas?
Ich denke nicht.
Dann sollten wir jetzt, wir haben schon wieder vergessen, einen Werbeblock einzubauen. Wir wollten eigentlich einen Werbeblock einbauen.
Was mit Malzbiertaufe?
Malzbiertaufe haben wir auch nicht gemacht. Dann machen wir jetzt mal noch auf jeden Fall noch eine Malzbiertaufe. Warte, ich muss kurz gucken, wer der letzte Malzbier Spender ist. Vielleicht kannst du kurz nochmal 45 Sekunden mit einer schönen Geschichte überbrücken oder so.
Mit einer schönen Geschichte überbrücken?
Ja. Erzähl was Spannendes über die Sterne oder so. Oder die Polarlichter neulich, haben wir auch nicht gesprochen.
Über die Polarlichter können wir natürlich sprechen. Also ich denke, ja mach.
Ja.
Das Funktionsprinzip der Polarlichter dürfte vielen klar sein. Letztlich hat es viel zu tun mit der quantenhaften Emission von Licht. Atome werden angeregt, sprich Elektronen werden auf höhere Schalen gehievt, mehr oder weniger. Dann kommt es sehr schnell wieder zu einem Rückfall in den Grundzustand, in einen weniger energiereichen Zustand. Und das führt dazu, dass dabei praktisch die entsprechende Energie, die Energiedifferenz zwischen den beiden Schalen freigesetzt wird als Licht, sprich als Photonen mit der entsprechenden Frequenz. Und je nachdem, welche Atome dort ionisiert werden oder angeregt werden, ob das Stickstoff ist oder ob das Sauerstoff ist, hat man natürlich verschiedene Energieniveaus und verschiedene Differenzen zwischen ihnen, dadurch verschiedene Frequenzen von Licht, die ausgestrahlt werden, und dadurch verschiedene Farben, die dann grün sein können oder auch rötlich. Die treten in verschiedenen Höhen auf, wo eben die Zusammensetzung der Erdatmosphäre verschieden ist. Und nun hatten wir einen besonders großen Sonnensturm, der eben dazu geführt hat, dass dort besonders viele Moleküle der Erdatmosphäre bzw. die Atome in diesen Molekülen angeregt wurden.
Ja. Hast du sehr gut gemacht. Jetzt konnte ich in der Zwischenzeit gucken, dass wir heute ein Sebastians Malzbier trinken.
Ah.
Ja. Sebastian ist einer unserer Unterstützer auf Steady, einer Plattform, wo man uns mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Und da hat Sebastian sich ein Paket gesichert, wo es als kleine Gegenleistung eine Malzbiertaufe gibt. Das heißt, wir trinken in einer Folge nicht das gute Malz, dessen Namen wir hier natürlich nicht bekannt geben, sondern wir trinken Sebastians Malz.
Mhm.
Ja. Eine Zeit lang haben wir uns sogar noch richtig Etiketten drüber gemacht.
Ja.
Ich habe das Design jetzt suchen müssen, weil wir ja demnächst vielleicht den Podcast so parallel als Video aufzeichnen wollen. Und damit wir dann nicht in die Werbeproblematik kommen, habe ich gedacht, dann leben wir die alten, selbstgemachten Etiketten zum Überkleben wieder auf. Ja, aber jetzt erstmal einen Schluck auf Sebastian. Ja, jetzt haben wir die Form als Werbung wählen müssen. Ist auch ein bisschen schwierig so mit unseren Werbungen, ne?
Stimmt.
Man bekommt immer Angebote von Firmen, wo man sagt, weiß ich nicht, Digga. Und die man eigentlich haben will, sind eigentlich relativ unerreichbar, würde ich sagen. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit.
Aber auch nicht auf ewig.
Ja, mal gucken. Wird schon kommen insgesamt. Nein, dann würde ich sagen, wir sind bei 1,5 Stunden, so lange haben wir lange nicht zurückgeblickt. Dann danke ich fürs Zuhören und wünsche allen noch einen schönen Abend. Und als letzte Bitte wäre vielleicht noch ein paar Rezensionen auf Apple schön.
Stimmt.
Haben wir lange keine bekommen. Und ich glaube, das könnte auch ein bisschen mit ein Grund für das Abschmieren des Podcasts sein insgesamt, was die Hörerzahlen angeht. Oder es ist einfach unsere beschissene Audioqualität gewesen. Oder ich erzähle zu viel und du zu wenig.
Ich habe den weit größeren Redeanteil.
Ja, jetzt wieder.
Ja.
Und eine Zeit lang habe ich auch wieder ganz schön viel rumgelabert.
Ja, weil ich keine Motivation hatte.
Ja.
Die ist wieder da.
Ja, das habe ich gespürt. Das macht auch gleich die Qualität, erhöht die Qualität dieses Podcasts ein wenig. Gut. Jetzt finde ich den Knopf zum Ausmachen nicht. Da ist er.